Diese Reise begann nicht mit einem Ziel, sondern mit einer Vision. Von einer Serie, die echte Momente, alte Maschinen und ein authentisches Abenteuer verbinden. Das ist das Filmprojekt 4Tracks. Es bringt 4 ungewöhnliche Fahrzeuge, 4 Perspektiven und 4 Freunde zusammen. Also hört gut zu, wenn Lukas Barditsch, Micha Hensel, Florian Lustig und Andy Ballasch im Podcast Nummer 285 über ihre Fahrt zum Polarkreis sprechen, über die Leidenschaft beim Filmen und Frieren und über kleine Motorräder mit großen Problemen.
Pegaso Reise. Expeditionen mit den Ohren.
Herzlich willkommen zu Pegaso Reise. Ich bin Claudio und spreche heute mit Luke Barditsch, Andy Ballasch und Flo Lustig über das Filmprojekt 4Tracks. Herzlich willkommen.
Moinsen.
Moin.
Hey, hey.
Morgen. Ja, wir haben uns hier zusammengeschaltet. 2 Österreicher, 2 aus Deutschland. Eine schöne Viererrunde haben wir hier. Wer fehlt, ist der Micha Hensel, der ist jetzt nicht dabei. Aber ihr 4 seid das Projekt 4Tracks. Und ihr habt einen Film gemacht, der letztes Jahr, Ende letzten Jahres rausgekommen ist, über eine Reise, ein Roadmovie. Ihr seid mit 2 Autos und 2 seltsamen Motorrädern Richtung Norden gefahren, wobei jedes Fahrzeug an sich war echt nochmal eine ganz eigene Nummer, da sprechen wir gleich drüber. Eine ganz wilde Fahrt, eine wilde Reise, die ihr gemacht habt. Chaotisch, unerwartet und habt das von vornherein aber auch als Filmprojekt geplant, habt diesen Film herausgebracht und dafür diesen Namen 4Tracks erfunden. Und ich würde gern von euch wissen, was ist eigentlich die Idee hinter 4Tracks? Lukas, du hattest mich, bevor das Ganze losging, lange Zeit vorher schon mal darauf angesprochen. Und du machst ja auch schon seit längerer Zeit Filme, beziehungsweise ihr 3 seid ja Filmprofis. Und vielleicht, Lukas, wenn du mal anfängst, was ist so der Hintergrund, wie du auf die Idee gekommen bist, jetzt nicht nur ein eigenes Solo-Projekt zu machen, wie das vorher schon mit Motorradreisen gemacht hast, sondern jetzt so ein größeres Projekt anzugehen?
Ich weiß gar nicht, ob das wirklich so hundertprozentig auf meinem Mist gewachsen ist. Ich glaube, das war so, wir waren 2024, war ich schon mit Andy und Micha und Vanessa war das damals noch, haben wir diesen Film gemacht, wo wir mit dem Motorrad von Deutschland oder Österreich nach Istanbul gefahren sind hatten aber dann irgendwie, ja, Andy und ich sind halt schon irgendwie ziemliche Kameranerds und so weiter und dann haben wir so ein bisschen drüber gesprochen, soll man das nicht irgendwie ein bisschen geiler und nochmal größer aufziehen? Das war halt ich glaube, 90-Minuten-Film damals, ne? Und dann haben wir gedacht, wie geil wäre es denn eigentlich, das auch so ein bisschen Serien-Style zu machen, weil in so einem 90-Minuten-Film ist halt einfach, ja, ich baue die Filme gerne auf, dass das wie halt ein klassischer Spielfilm so ein bisschen, die Spannung baut sich auf und dann am Ende hast du ein Finale und fertig ist so quasi. Und bei einem Serienformat hast du halt einfach nochmal ein bisschen mehr Platz und Zeit und auch für die Charaktere und so weiter. Und deswegen haben wir gedacht, lass uns das doch ein bisschen geiler und größer machen, aber gleiche oder noch bessere Qualität so, eben weil wir halt voll abnerden über dieses Kamera-Equipment und geilen Edit und blablabla. Vielleicht manchmal auch zu viel, aber trotzdem war das so der Dream und als Vorbild hat so ein bisschen Top Gear oder Grand Tour fungiert, dass wir einfach alle gerne immer geschaut haben. Und ja, genau, und dann kam Andy irgendwann an und meinte, ich hab da noch einen, der Flo, der steht genauso auf Kameras wie wir alle und lass doch mit ihm zusammen dann so eine Geschichte mal drehen und das mal so ausprobieren. Und so ist, glaube ich, korrigiert mich, Jungs, wenn ich da falsch liege, aber ich glaube, so ungefähr war da so die Entstehungsgeschichte. Und da hatten wir echt monatelang Meetings, da waren viele Ideen, Island, Afrika, soll man nochmal irgendwie Richtung Osten fahren, was auch immer, also wie genau sieht es überhaupt aus? Wir hatten erst mal so auch Überlegungen, ist das irgendwie, sollen wir das ein bisschen gamifizieren? Sollen wir so eine Challenge machen irgendwie draus? Bei Top Gear kommt immer der Producer und bringt so einen Brief rein und dann gibt es irgendwie so, stehen die Jungs halt vor einem Fluss und müssen irgendwie ein Floß bauen und so weiter. Aus ihren Fahrzeugen müssen da irgendwie über den Fluss drüber. Dann haben wir aber gesagt, irgendwie.
Also Spezialaufgaben.
Genau, aber wir wollten jetzt auch keine Top Gear Kopie machen, sondern eher einfach so ein bisschen inspiriert und dann haben wir auch gesagt, das Gamifizieren, ja, und über dem ganzen Thema stand einfach so ein bisschen so, ey, wieder eine geile Reise machen, so den klassischen Männer-Content, ne, so dieses so D-Max-Style, einfach geile Fahrzeuge, coole Jungs, die einen geilen Trip machen und das aber auch geil filmen, so, jo.
Andi, der Luke sagte schon, ne, ihr kanntet euch schon vorher, habt schon einige Sachen vorher gemacht, und du kommst auch so aus der Rallye-Szene, ist das richtig?
Ja, genau, ich komme eigentlich aus der Fotografie-Szene, bin dann über zig Ecken in die Rallye-Fotografie eingestiegen und betreue jetzt seit mittlerweile, heuer ist das sechste Jahr, die Bosnien-Rallye zum Beispiel. Das ist ja einer der größten, privaten Rallyes und Einsteiger-Rallyes im deutschsprachigen Raum. Das sind über 500 Teilnehmer mittlerweile. Und da haben wir gedacht, zu Four Tracks, da vereinen wir unsere ganzen Kamera-Nerds-Geschichten und unsere Expertisen und stellen da was Cooles auf die Beine.
Ich sehe schon, die Kameras stehen so im Mittelpunkt und dann müssen auch irgendwelche Fahrzeuge dazu her. Andi und du wiederum und Flo, ihr kennt euch oder habt euch schon mal gekannt und seid dann, ich habe das gerade kurz mal anerzählt, irgendwie über einen Podcast eurer Frauen zusammengekommen. Also das müsst ihr nochmal genauer erklären, Flo. Wie bist du jetzt da?
Ja, das war relativ easy. Also die Anna, Andi seine Freundin, hat ja auch einen Podcast schon seit 3-4 Jahren gestartet. Und das ist ja der Fokus aber auf Frauen beziehungsweise auf andere Themen. Und ja, die Steffi, meine Frau, also eigentlich ganz easy, kurz erklärt, wurde als Gast eingeladen. Und dann, wie es bei jedem Podcast ist, in dem Fall war ich ja live, also vor Ort dann, kommt man halt ins Gespräch. Und so sind die beiden auch ins Gespräch gekommen und irgendwie ist dann wieder, ja, der Flo, der mit der Kamera und ja, du hast das schon gesagt, Claudia, das Thema Kamera ist offenbar wirklich immer so ein Verbindungsglied von dem Ganzen. Und somit haben wir dann wieder diesen Pfad, sagen wir mal, aufgenommen. Ja, und das, was sie bei jedem Einzelnen über viele Jahre sozusagen entwickelt hat, die Passion, auf der einen Seite beim Andi zum Motorsport, bei mir zur Outdoor-Natur und beide aber mit Kameras, so matcht sich das, finde ich, ganz gut. Und ich glaube, ja, Männerspielzeug, also man braucht nicht viel Triggerpunkte, dass man da sofort zueinander findet und das war relativ easy, auch diese Gruppe dann irgendwie zu finden. Ja. Also wir haben dann den ersten Call, kann ich mich erinnern, da waren wir ja dann zu viert, der Michi war irgendwo auf dem Berg oben, aus einem Sonntagsspaziergang. Und also das hat, finde ich, echt schnell gematcht. Ja. Also so war die Reise, jetzt einmal ganz kurz beschrieben, auch wie es der Andi zuerst umrissen hat. Und ja, dann ab dann ging es dann los, ja.
Genau, den Micha, den kenne ich wiederum noch aus Zeiten von Milli Weltenbummler und der hat ja auch genau schon dieses eine Filmprojekt mit euch, Luke und Andi, gemacht und der ist ja auch ein absolut verrückter Motorradfreak, der ist einfach so die Herausforderung sucht und sich nicht zu schade ist, die wildesten Dinge einfach mal auszutesten und auch großen Spaß daran hat. Und der kam dann auch oder war auch mit dabei und ihr vier habt euch dann überlegt, ihr wollt gemeinsam ein Abenteuer und Film miteinander verbinden.
Ja, genau, das war so die Idee. Und dann war eben aber die Frage, hey, wir sind jetzt im Vorjahr, also 2024, sind wir eben nach Istanbul gefahren mit vier Motorrädern und das waren auch vier super moderne Motorräder. Das waren irgendwie neue KTMs und Husqvarna, CF Motor hatten wir auch dabei, eine neue und so. Und dann war so ein bisschen die Frage, ey, wir wollen jetzt nicht nochmal das gleiche Thema quasi nochmal irgendwie ähnlich umsetzen, sondern wir wollen irgendwie schon ein paar Changes da reinbringen und dann war so die Idee, wo fahren wir denn überhaupt hin? Also das ist eine der ersten Fragen, wo fährt man hin und mit was vor allem? Und ja, ich erinnere mich noch, wir hatten viele Diskussionen über Island, das war auf jeden Fall ein Riesenthema. Hatten wir noch andere Länder? Ich bin mir gar nicht mehr sicher.
Ich war zu der Zeit, glaube ich, gerade in Australien, deswegen habe ich, glaube ich, auch mal Australien reingeworfen.
Ja, es waren viel so Exoten. Es war Azoren, war doch auch mal dabei, oder?
Ja, stimmt. Azor, Japan immer noch.
Ja, also da war ganz, ganz viel und dann haben wir da eben gebrainstormt. Also immer mit dem Gedanken, so klar, es soll eine geile Reise für uns werden, aber trotzdem soll es auch gleichzeitig ein cooles, unterhaltsames Filmprodukt quasi am Ende werden. Und da so diesen Kompromiss zu finden, gerade wenn du dann auch noch das Thema Kosten und Zeitinvest mit reinnimmst, ist gar nicht mal so einfach. Und dann haben wir uns aber irgendwann, haben wir dann gedacht, ey, warum machen wir das alles so kompliziert? Lass doch Richtung Norden fahren, weil Norwegen ist wunderschön, gerade zum Filmen sehr, sehr geil. Outdoor-Camping und so weiter kann man da auch wunderbar machen, ohne dass man da irgendwelche Probleme kriegt. Und dann haben wir uns relativ schnell dann tatsächlich auf Norwegen festgelegt, weil wir gesagt haben, ey, ohne, wir müssen jetzt langsam mal uns entscheiden. Das war, glaube ich, Frühjahr 2025, ne, irgendwie so um den Dreh rum. Wir müssen jetzt mal wirklich hier in die Pötte kommen und sagen, hey, dann machen wir Norwegen, Nordkap oder ja, je nachdem, wie weit wir halt kommen, irgendwie so als Ziel. Und dann stand aber noch im Raum, ey, was für Fahrzeuge nehmen wir da jetzt diesmal?
Und ihr habt euch entschieden, nicht nur mit Motorrädern zu fahren, sondern mit zwei Autos und zwei Motorrädern. Wie seid ihr auf diese Fahrzeugkombination gekommen?
Also das war ja, wir waren zu Gast beim Andi und bei der Anna, die Steffi, die meine Frau. Und es war so, ich glaube, ein Februarabend war es. Und der Andi zeigt mir auf jeden Fall auf seinem Smartphone dann eben einen Screenshot oder was von Willhaben. Das ist so wie eBay Kleinanzeigen bei euch in Deutschland. Und zeigt mir das an. Ja, was ein Feuerwehrauto, irgendein Steiermark, der eben verkauft wird. Und irgendwie habe ich mir gedacht, ja, was ist denn das Krasses? Also eigentlich habe ich mir gedacht, okay, ich bin noch nie mit einem US-Oldtimer, geschweige denn mit einem so einem riesen SUV V8 gefahren. Also das heißt, was will man da jetzt sagen damit? Ja? Ja, und wir waren dann relativ schnell dort eben, das ist knappe 2,5 Stunden von uns, vor Ort, haben uns das Fahrzeug einmal angeschaut. Und haben es auch dann dort schon entschieden, dass das zumindest zum damaligen Zeitpunkt das erste Fahrzeug ist. Also da ist noch weit nicht von dem zweiten Fahrzeug gesprochen worden. Und ja, haben dann kurzerhand entschieden, dass das ein Teil dieser Reise sein wird. Und ja, war ein cooler Tag. Ich kann mich noch gut erinnern, wie wir dort waren. Und habe mir dann eigentlich nicht so richtig vorstellen können, dass ich in diesem Ding irgendwo hinfahre. Aber ich habe schon riesen Respekt gehabt, dass ich überhaupt damit nach Hause fahre. Ja. Es war saukalt. Dieses Ding hat keine Heizung. Also das ist einfach richtig, richtig basic, zumindest für den heutigen Standard logischerweise. Und ich habe echt Respekt gehabt, dass ich das Ding nach Hause bringe. Also der Andi, ich kann mich erinnern, der Andi, die haben es uns aufgeteilt. Ich habe in meiner Panik dann sofort vergessen, eine Vignette zu kaufen. Bin dann auf der Autobahn gleich mal abgefahren und habe dann, also war richtig crazy einfach. Und die erste Tankfüllung war sowieso verrückt.
Ey, aber war das Konto leer. Kannst du kurz mal visuell beschreiben oder so für die Podcast-Hörer, was ist das für ein Fahrzeug? Ja. Also warum hast du so Schiss gehabt?
Ja, also grundsätzlich auf den Fotos sieht es ja nicht so riesig aus, das Ding. Also das,
welcher das, jetzt? Der Ford?
Nein, das war jetzt der Suburban. Also das ist ein 1978er Chevrolet Suburban, also eigentlich ein Klassiker, ein absoluter Klassiker. Nur als Feuerwehrauto als solches eigentlich nicht zu erkennen, geschweige denn vermutet man so ein Ding eigentlich nicht in Österreich, dass das irgendwann im Einsatz mehr war. Ja. Warum ein US-Oldtimer im Einsatz? Also und wenn man aber dann vor Ort steht, dann wird eigentlich einem dieses Ausmaß, dieses Büffel würde ich fast sagen, dieses Büffel ist wirklich bewusst, weil es ist ein Riesending. Ja, natürlich Stahlkarosse, also das Ding ist ja mega schwer. Also wir haben es übrigens in Norwegen mal kurz auch abgewogen. Ich glaube 3,1 Tonnen hat das Ding gehabt mit mir und allem drum und dran. Und dann sitzt du da drin, der Andi ist damals Probe gefahren. Ich habe mich da noch nicht drüber traut, muss ich ganz ehrlich sagen. Er ist unter dem Auto drin gelegen, ist einmal Probe gefahren. Und und dann sind wir da nach Hause gefahren, haben wir uns debattiert und gesagt, was machen wir? Ja, dann nehmen wir den. Ja. Nehmen wir den. Und es ist, wie gesagt, Büffel ist eigentlich für mich nach wie vor die beste Bezeichnung für dieses Monster, sage ich fast.
Ja, genau. Große Motorhaube, große Reifen, halt wirklich so ein alter Amerikaner.
Der Sound auch.
Es ist halt auch ein Erlebnis, das Ding zu fahren. Du steigst ein und das ganze Ding lebt. Also wenn du das startest, es wackelt alles, es vibriert alles, du hörst alles. Es sind Geräusche, die hörst du in einem normalen Auto gar nicht mehr, geschweige denn im Elektroauto. Stimmt, ja. Also du glaubst ja, also, auch wenn du schneller fährst wie ein 50er mit dem Ding, glaubst du, dass jede Schraube muss sich jetzt lösen, weil das ist unmöglich. Ja. Also Fahrkomfort genau null, Erlebnis, eine 10 von 10 und es ist ganz was Spezielles, also wirklich einmaliges Erlebnis, also wenn man irgendwann einmal die Chance hat, so ein bisschen als Autofreak so ein Ding zu fahren, macht es definitiv.
Ja, das kann ich absolut unterstreichen, 78.
78er.
Und vor allem das, was du sagst, Andi, das kann ich absolut unterstreichen, weil es ist ja dann auf der Reise nach Norden wirklich, wir sind da wirklich zusammengewachsen, das Auto und ich, ja, weil du dieses Erlebnis bekommst du eigentlich so nirgends anders. Ja. Der Sound, auch diese Plastiksitze, die ganzen Armaturen, das riesen Lenkrad, natürlich die Sirene nicht zu vergessen. Also es sind so viel Aspekte. Ja, stimmt, die hat
jetzt nicht auch mal angefangen.
Ja, die war, genau.
Das Ding war ein Feuerwehrauto und hat noch die Sirene.
Brutal laut. Da
oben. Also es ist ein orange Licht darauf gekommen, weil es ja laut STV in Österreich nicht erlaubt ist, Blaulicht, das sozusagen privat zu fahren.
Du hast überhaupt noch ein Licht
da oben. Es ist ein Licht oben, ja. Es sind die Warnleuchten in Orange im Prinzip als Warnleuchten. Also die sind nur draufgestülpt und weg, die blauen weg und die Orangen drauf. Aber ich kann mich erinnern, wie wir nach Hause gefahren sind zwischen Graz und wo wir zu Hause sind, ist ja eine Mautstation und dort hat mich die Dame ernsthaftes gefragt, ob ich einen Feuerwehreinsatz habe, weil sonst würde ich jetzt gratis durchfahren. Ja. Und das war...
Ich finde es schön an dem Auto, ist halt auch einfach, die haben ja da damals noch keine, wie sagt man, diese Kopfstützen gehabt, ne, hinterm Sitz, so quasi so Nackenschutz, falls du irgendwie einen Unfall
absolut
hat.
Richtig, ja.
Das heißt, du kannst quasi durch das komplette Auto durchgucken. Das hat ein ganz anderes Raumgefühl als ein modernes Auto, wo halt überall diese Sitze quasi bis zur Decke gehen. Aber gleichzeitig, wenn man da mal mitfährt, hat man schon Respekt. Also wenn man weiß, wenn man mal einen Unfall hat mit dem Ding, Alter, dann war es das.
Ja, das stimmt. Ja, das ist richtig. Ja.
Der andere große Wagen ist der Ford Bronco. Auch ein großes, altes amerikanisches Auto. Wie kamt ihr dazu?
Ja, das Ding war eigentlich, hier müssen wir nochmal einen Schritt zurückgehen, nachdem wir eben vor 2 Jahren diese topmoderne Motorräder gehabt haben, haben wir uns eben gedacht, was machen wir denn? Wir müssen irgendwie was anderes mal cool zu machen. Ja? Es gibt viele, die halt irgendwo Weltreisen sind und mit einer GS oder KTMs oder mit einer Tenere fahren und alles modern, haben wir gedacht, hey, gehen wir doch einen Schritt zurück, nehmen wir uns das Thema vor, so 70er Jahre und davor. Und dann haben wir so gesagt, jetzt schauen wir uns einmal an, was gibt's denn da so? Und dann hat eigentlich am Anfang war es, glaube ich, der Micha, der gleich gesagt hat, hey, ich habe da noch eine alte Simmel herumstehen, die hat er gerade restauriert. Hat er irrsinnig Bock
drauf. Ein Simson-Moped.
Ein Simson, ja. Genau, ein Simson-Moped. Und dann hat der Luke auch gleich gesagt, ja, die Honda Monkey, die ist zwar jetzt nicht ganz aus den 70er, aber hat eben diesen Retro-Charme aus den 70ern. Und haben wir gesagt, ja, auch cool. Und dann haben wir uns gedacht, so, weil der Flo, ja, der ist neu in der Gruppe, hat ja noch keinen Motorradführerschein.
Ich oute mich.
Dann sind wir irgendwie so dazu gekommen, hey, nehmen wir doch Autos mal dazu, weil das wäre komplett was Neues eigentlich für die ganze Gruppe gewesen, also zumindest für uns, weil wir eigentlich immer die letzten Jahre auf Motorrädern unterwegs waren. Und dann eben Feuerwehrauto und im weiteren Zuge halt dann der Ford Bronco, der sich tatsächlich quasi bei mir ums Eck befunden hat. Ich habe da in Wilhaben mal reingeguckt, da bei uns die Kleinanzeigen. Und der ist da 15 Minuten weggestanden, absolutes Unikat, muss man sagen. Also das Ding hat keine 50.000 Kilometer gehabt, komplett neu restauriert. Also das schaut aus, wie es wäre es direkt vom Förderband gelaufen in den 70er Jahren. Und das Gefühl war halt das Gleiche. Also das ist ein Riesenmonster, du steigst da ein. Für das, dass es so groß ist, ist überraschend klein und überschaubar im Innenraum. Hast eine, also diese Rückbank, die kann man umlegen und dann hast du quasi eine riesige Liegefläche da hinten. Das heißt, ich habe dann eigentlich auch meistens in dem Auto halt geschlafen, genauso wie der Flo danach, der hat sich das noch ein bisschen modifiziert. Und einfach dieses Feeling und dieses Reisegefühl mit diesen alten Kisten, da lebt man viel mehr auf der Straße und nimmt das ganz anders nochmal ein bisschen wahr. Und ich habe das echt wieder ein bisschen zu schätzen gelernt und auch die Unterschiede dann auch wieder gesehen zwischen Motorrad und halt als Auto und im Speziellen halt jetzt nochmal mit den Oldtimern da hochzufahren, weil du schaust halt dann immer mal wieder rein, musst du mal deine Ölstände kontrollieren, die Bremse, was ist mit der jetzt schon wieder? Du hast halt immer irgend ein bisschen was zu tun. Ja? Und das macht das Ganze spannend und unvorhersehbar.
Aber das könnt ihr auch. Ich meine, seid ihr auch Schrauber, die da im Zweifelsfall das eine oder andere wieder gerade biegen können?
Nee, Mann. Naja, also der Micha ist sicherlich am versiertesten. Also ich habe immer ein bisschen so im Backup in Micha gehabt, wo ich gesagt habe, wenn irgendwas ist, er kann es sicher fixen. Also, ja.
Also einen Reifen hat man hingekriegt und so kleinere Sachen, ja. aber sobald er irgendwie eine Achse bricht, dann sind wir weg. Definitiv.
Richtig,
ja. Genau, ihr habt den Micha schon erwähnt. Mit seiner Simson, das kleine alte DDR-Motorrad, das er, glaube ich, ziemlich gut auch restauriert hat. Auf jeden Fall, die Maschine war schon in einem relativ guten Zustand. Aber das ist halt auch eine Maschine aus dem, was war das, 70er, 80er?
Ja, auch um den Dreh, ja. Ja.
Ich 45 Kubik.
Ja, ich glaube, er hat einen 60er Zylinder irgendwie drin gehabt oder so. Er hat es nochmal richtig getuned und nochmal ein halbes PS rausgeholt. Aber am Ende waren es, was sind das, 3 PS oder sowas. Ne? Und ich glaube, er hat das am Anfang auch eher so aus Scheiß erwähnt, so ey, So, ja, Simson wäre ja schon lustig. Und aber in dem Moment, wo ich das gehört habe, dachte ich schon so, Alter, ja, das ist so geil. Und er wollte dann, hat dann zwischenzeitlich echt überlegt, ob er noch mal was anderes nimmt. Dann habe ich aber gesagt, ey, wir haben da alles so ein bisschen drauf gepocht, so, weil es klar war, das wird so lustig, weil Micha ist halt auch ein stämmiger Typ, ne? Und wenn so ein Bär auf so einer kleinen Simme sitzt, die halt wirklich ächzt und stöhnt und wirklich da im ersten Gang die Berge hoch muss, gerade in Norwegen, wo dann halt, wo es klar war, ey, da wird's hügelig, da wird's kurvig und da wird's halt auch oft richtiges Scheißwetter haben und so. Und ja, und da hat er die Simme genommen, die aber auch wirklich, wie du sagst, Claudio, also die war in gutem Zustand, ne? Also hat er ordentlich Liebe reingesteckt. Ich glaube, sein Dad sammelt die auch, ne? Die haben ganz, ganz viele von den Dingern. Mhm. Ja, und total geil, sowas zu fahren, ne? Zweitakter. Er muss ja dann auch immer, wenn er tanken geht, kann er ja nicht einfach tanken gehen. Der muss ja dann noch.
Genau, man muss immer noch Öl beimischen, Zweitaktöl.
Ey, ich bin Jahrgang 96, ne? Für mich ist das so, ich hatte gar keine Ahnung von dem Zeug. Ich fand das total faszinierend, wie er dann da mit seiner App das Mischverhältnis ausrechnet. Und dann ist auch so, hat er irgendwie erzählt, ja, der Zylinder ist neu, dann musst du noch so ein bisschen für die ersten paar Kilometer ein anderes Mischverhältnis nehmen, als dann später, wenn er irgendwie eingefahren ist und so. Und auch jedes Mal, wenn wir tanken waren und so weiter. Also wir sahen ja aus wie die Bremer Stadtmusikanten so ein bisschen, weil das war ja, also so einzigartige Fahrzeuge und ja, war großartig. Also Simson war eine super Wahl. Ich war tatsächlich auch ein bisschen neidisch so. Ich hätte rückblickend gerne auch eine gehabt, weil können wir eigentlich gleich zu meinem Fahrzeug kommen. Ne? Ich habe eine moderne Honda Monkey genommen, weil ich gedacht habe, ey, auch ein bisschen Herausforderung so, eben mit einem modernen großen Bike kann es jeder. Lass mal eine 125er nehmen und Monkey finde ich hardcore sympathisch. Aber ist halt eine Honda Monkey, die ist halt zuverlässig, die fährt halt, die fährt nicht schnell. Aber ja, die Simson hat schon nochmal ein bisschen mehr Charakter, so muss man schon ganz klar sagen. Das, ja.
Ja gut, weil es wirklich ein altes Motorrad ist mit einer Technik, die heute kaum noch bekannt ist, diese Zweitakt und sehr, sehr einfach aufgebaute Technik. Genau, deine Honda Monkey 125, eine relativ neue oder eine nagelneue, auf jeden Fall ein Motorrad, wo man sagt, okay, da steht Honda drauf, die fährt erstmal. Yeah. Aber es ist eben halt ein Nachbau des alten Modells aus den 70er Jahren. Ne? Honda Monkey gab es ja schon lange, aber eine Übersetzung in die heutige Zeit.
Ja, ist wie so ein, also für die Leute, die das nicht kennen, also wie so ein Mini-Motorrad eigentlich. Ich weiß gar nicht, was der Radstand ist. Also das ist wirklich so kurz. Genau,
winzig klein.
Drei Bananen.
Und auch die Reifen, das sind so Geländereifen, so ganz klein, sehen aus wie so Go-Kart-Reifen, aber halt geländemäßig und halt saufett. Und das Lustige ist halt durch diesen Radstand. Ich glaub,
die haben sie von der Schubkarre vorher abgeschraubt.
Ja, genau. Und durch diesen Radstand und diese Reifen, die kippt halt so schnell rein. Also dieses Fahrverhalten ist ein ganz ungewöhnliches. Muss man sich wirklich dran gewöhnen. Wenn man Kurven fährt, habe ich echt ein paar Mal erst gedacht, so, ey, mir klappt das Vorderrad komplett ein. Aber ja, ist halt ein richtig geiles Fahrzeug, aber klassischerweise eher so ein Ding, was man sich hinten aufs Wohnmobil irgendwie draufballert, um irgendwie über einen Campingplatz zu düsen und nicht um jetzt zu sagen, hey, man fährt jetzt 4000 Kilometer Richtung Norden. Aber ey, super zuverlässig, wir haben auch so ein bisschen gescherzt, so ey, das ist vielleicht das einzige Fahrzeug, was gar keine Probleme hat auf dem Trip, war so von vornherein klar eigentlich, dass das mehr oder weniger halten wird. Ja, aber hat auf jeden Fall richtig Laune gemacht und hat auch wirklich halt krasse Vorteile. Also ich fahre eben viel im Gelände so die letzten Jahre und da ist halt echt immer so, je weniger Gewicht du hast, desto geiler ist das. Ne, du bist nie im Gelände und sagst, oh, ich hätte jetzt gerne nochmal 50 Kilo extra. So mit einer dicken GS ist das immer beschissener im harten Gelände als mit einem schlanken Enduro-Bike. Und mit einer Monkey ist halt nochmal so, ey, du kannst sie wirklich hochheben, also du kannst sie tragen. Ne? Also gab eine Szene in der Serie, wo wir dann in so ein Schneeding reingefahren sind und dann gemerkt haben, ach fuck, hier geht's nicht mehr weiter. Ey, die hebst du halt einfach hoch und drehst sie um. Also das macht das mal mit einem anderen Bike. Also einfach sympathisch, geil, mal was anderes und das so kann man eigentlich über die komplette Fahrzeugauswahl irgendwie so drüber schreiben. So einfach mal was anderes ausprobieren mit modernen Adventure-Bikes kann es jeder und haben wir alle schon mal gemacht und ist auch geil. Aber für dieses Filmprojekt haben wir jetzt gesagt, ey, wollen wir mal irgendwie ein bisschen ballerballer. Ja.
Ihr hattet jetzt also diese vier ungewöhnlichen Fahrzeuge, zwei Autos, zwei kleine Motorräder. Ihr habt euch 3 Wochen Zeit genommen, ne? War das von vornherein klar?
Ja. Ja, ist gar nicht so einfach, so ein Zeitfenster für 4 Leute zu finden, so irgendwie, also dann vor allem im Sommer, wir sind alle irgendwie tätig, eben so mehr oder weniger im Outdoor-Motorrad-Space, so, da sind halt im Sommer auch die ganzen Events und Drehs und bla bla bla. Mhm. Und da zu sagen, hey, lass mal irgendwie 3-4 Wochen Zeit rausnehmen, wo alle 4 können, war schwer. Und dann haben wir aber irgendwie ein Zeitfenster gefunden, das waren, was waren es, 21 Tage oder so, irgendwo, oder 18, ich erinnere mich nicht mehr so genau.
Sehr knapp dann.
21 Reisetage, also ganzer und 18 Tage waren wir unterwegs.
Ja, genau. Ja, und dann haben wir halt einfach so gesagt, ey, wir gucken einfach, wie weit wir kommen. Und das war sozusagen die Prämisse. So, wir haben diese Fahrzeuge und wir haben so und so viele Tage Zeit und wir fahren einfach so weit nach Norden, wie es geht. Und wie weit wir dann am Ende kommen, entscheidet dann irgendwie das Schicksal so.
Ja. Jo. Das Schicksal hat es am Anfang auch nicht so gut mit euch gemeint, vor allem mit dir, Luke. Du warst krank. Ich weiß noch, in einer der ersten Szenen sagst du, mal schauen, wer gibt als erstes auf die Simson oder Luke. Und ja, tatsächlich hat jemand von euch beiden aufgegeben, aber dir ging es, ich glaube, du hattest eine Erkältung oder was?
Ja, ich hatte, das war alles so, also der Grund, warum wir losgefahren sind an dem Tag, an dem wir losgefahren sind, war, weil ich am Tag vorher noch eine Hochzeit hätte filmen sollen als bezahlten Job für ein Pärchen, die geheiratet haben, als Videograf. Und ich musste das tatsächlich absagen, weil ich einfach komplett im Eimer war, irgendwie Grippe und was weiß ich. Und dann hatte ich aber gedacht, ey, das ist echt brutal. Also wir haben uns so viel Arbeit da reingesteckt, wir haben diese Fahrzeuge organisiert, alle haben sich Zeit genommen, so ist, wäre blöd, das jetzt nicht zu probieren. Dann habe ich mich da hochgequält und haben als Startpunkt für die Reise haben wir Rømø ausgewählt. Das ist in Dänemark, Süddänemark, so Südwest, so eine kleine Insel. Und da kann man einfach über den Strand ballern, das ist richtig geil. Also das waren sozusagen, wer die Serie gesehen hat, da haben wir diese Intro-Shots gedreht, wo Sonnenuntergang und ewig kilometerlanger Strand und ja, da darf man einfach legal über den Strand fahren. Und dann haben wir gedacht, ey, das ist eine coole Kulisse, um diesen Trip offiziell zu starten. Wir kommen ja auch alle so ein bisschen aus verschiedenen Richtungen, eben Flo und Andi aus Österreich. Micha kommt, oh, wo kommt der aus? Mitte? Irgendwie, Suhl. Ja. Ja, und da haben wir eben gesagt, komm, bevor wir jetzt da uns alle irgendwie völlig random bei Stuttgart oder so treffen, lass doch einen richtig ikonischen Startpunkt nehmen. Und das war Rømø, ja. Und da ging es mir noch ziemlich beschissen, aber das Lustige war, ich habe den Jungs das gar nicht so krass kommuniziert so. Das kam, denen wurde das erst dann klar, als sie Folge 1 gesehen haben. Also ja. Ich habe das wirklich versucht, so ein bisschen zu verstecken, weil ich da jetzt auch keinem, inklusive mir eigentlich, so ein bisschen Angst machen wollte, so, ey, was passiert, wenn da jetzt schon der erste gleich an Tag 1 quasi ausfällt. Und es war auch klar, dass es auf meinem Channel hochgeladen wird und dann ist es irgendwie ein bisschen blöd, wenn ich dann überhaupt nicht mehr irgendwie dabei bin und so. Deswegen, ja. Aber alles gut gegangen. Ja, dann ging es bei Rømø, ging es los quasi.
Genau. Ihr hattet ja auch kein Backup. 4 Personen, 4 Fahrzeuge. Man hätte ja theoretisch im Auto noch mehr Menschen mitnehmen können oder so, aber da habt ihr schon volles Risiko von vornherein genommen.
Es war zu knapp. Also im Auto muss ich ganz ehrlich sagen, ich hätte nichts mehr auf dem Dach vielleicht noch.
Ja, das war halt eben auch das Thema, ne? Weil mit Simson und Monkey war auch klar, wir können da jetzt nicht krass viel transportieren. Also Micha hatte noch so in weißer Voraussicht so ein paar Taschen, so ein paar Seitentaschen irgendwie an sein Bike gemacht. Ich hatte gar nichts dabei. Also ich hab einen Wäschekorb von meiner Mom geklaut, hab da alles reingeschmissen und hab das bei Andi hinten in den Kofferraum.
Nur Moment, der war bei mir.
Manchmal hat er gewechselt, glaube ich.
Ist dir gar nicht aufgefallen, dass du die gar nicht mehr gebraucht hast, die Wäsche.
Genau.
Ist immer dieselbe.
Nee, deswegen.
Ja, genau, aber es war jetzt nicht so, dass die Motorräder fahren und da sind ein paar Backup-Cars, sondern tatsächlich, ne, jedes Fahrzeug steht für sich, muss da irgendwie durchkommen und das war auch nicht so einfach.
Ja, und das hat aber dann auch, da kommen wir vielleicht später noch zu, auch so ein bisschen zu Reibungen geführt, dadurch, dass die Motorradfahrer sehr abhängig waren von den Autos, weil wir halt eben gesagt haben, hey, komm, wir fahren da gemeinsam und wir schmeißen eben die Sachen einfach in die Autos rein und so. Aber wenn du dann halt jedes Mal für jede Trinkflasche quasi immer die Autos anhalten musst und so weiter und auch sehr viele verschiedene Tempo, ja, das Tempo ist halt extrem unterschiedlich, gerade dann, wenn es in die Berge geht. Micha, der ist dann irgendwie stellenweise mal vorgefahren und so. Es entsteht bei so einer Reise sowieso Reibung. Das haben wir auch bei unseren vergangenen Trips die letzten Jahre immer wieder gemerkt, wenn alle mit gleich starken Motorrädern oder so unterwegs sind, wenn du einfach 3-4 Wochen aufeinander hockst und da sind Stresssituationen, entsteht sowieso Reibung. Aber man provoziert das natürlich nochmal ein bisschen mehr, wenn man sagt, ey, man hat extrem unterschiedliche Fahrzeuge und dementsprechend auch extrem unterschiedliche Bedürfnisse. Ich weiß, ganz am Anfang, als wir da in Norwegen dann ankamen, habe ich zum Beispiel extrem gefroren, weil es halt einfach kalt und nass war und meine Sachen nicht dicht waren. Gleichzeitig sitzen die Jungs in ihren Autos und denken, Alter, warum hat der Dulli jetzt nicht noch warme Klamotten eingepackt? Jetzt müssen wir da nochmal irgendwie pausieren und so. Ich denke dann so, Alter, ihr Idioten, haltet doch endlich mal an, ich friere. Und da fängt es halt schon an so. Ganz spannende Geschichte. Aber genau, dementsprechend ist das so gelaufen, die Mopeds, die hatten eigentlich nur so ein paar Kleinigkeiten dabei und das meiste Gepäck war wirklich in den Autos. Ja.
Aber du sprichst es ja schon an, ihr habt euch da direkt am Anfang auch schon mal zwischendurch getrennt, dass Micha mit der Simson, weil die halt viel langsamer ist, vorgefahren ist, damit er irgendwie halbwegs so auch im Tempo bleibt. Die Autos fuhren später hinterher. Und du, Luke, bist dann nochmal losgezogen, um dir wärmere Klamotten zu kaufen.
Ja, wir sind ja.
Oder wasserdichte Klamotten,
genau, zu kaufen. In Dänemark, als wir losgefahren sind, da war echt verdammt heiß. Ne? Es war schon so knapp 30 Grad oder so. Es war wirklich warm. Wir haben das im Juli gemacht. Und dann haben wir diese Fähre genommen von Hirtshals nach Kristiansand, das ist Südnorwegen. Und wirklich buchstäblich, wir kommen von der Fähre runter und es fängt halt an zu regnen. Und ich hatte halt einfach noch so, ja, alte Regenjacke dabei. Und hatte ich eine Regenhose überhaupt dabei? Ich glaube schon, irgendwie so eine alte Regenhose, aber die Schuhe auch nicht dicht und alles. Ich habe das komplett unterschätzt. Ich dachte so, ey, komm, so unsere 15, 20 Grad werden wir schon haben. Aber nee, dann war es halt irgendwie so 5 bis 8 Grad richtiger Regen. Ja. Und halt gleich direkt am Anfang von Norwegen, da denkst du schon so, wir sind an Tag 2, 3 oder so, und dann denkst du schon so, oh, also wenn wir dann im Hochgebirge unterwegs sind, wo es dann auch mal Schnee gibt und so weiter, das wäre komplett Katastrophe. Ja, deswegen habe ich gesagt, komm, auch wenn es alle angekotzt hat, mich inklusive, aber haben wir quasi dann die erste Nacht in Norwegen relativ gleich dann nach der Fähre gemacht, weil im Inland gibt es nicht mehr so viele Outdoor-Shops, und dann habe ich gesagt, ey, ich fahre nochmal kurz an die Küste runter und decke mich nochmal ein mit Klamotten. Und das sind gute Klamotten fürs Leben, die trage ich auch jetzt gerade, während wir diesen Podcast aufnehmen. Norwegische Wolle für einen Huni kann man sich schon mal gönnen, das hält warm. Und dann war ich eingedeckt mit Klamotten und dann ging es eigentlich dann endlich richtig los, ne, so.
Jo, ihr seid losgefahren, ihr habt gefilmt, ihr seid mit den verschiedenen Fahrzeugen gefahren, und ich denke mal, das wird schon ein bisschen eine Herausforderung gewesen sein, dass ihr eigentlich im Prinzip immer in versetzt gefahren seid, damit irgendjemand vorfährt, die Kamera hält, während die anderen vorbeifahren und ihr euch dann abgesprochen habt, wann wer wie fährt. Wie habt ihr das eigentlich gemacht? Ihr wart mit Funk verbunden, ne?
Also wir waren mit Funk verbunden eben, und das war schon ein Gamechanger, weil somit waren wir eigentlich instant sozusagen, dass wir sagen, okay, wir bleiben jetzt irgendwo stehen oder am Straßenrand oder irgendwer muss pissen oder irgendwas oder tanken oder sonst was. Und das war, finde ich, was den Workflow betrifft, enorm wichtiger. Aber nochmal zurück auch zu dem, wie wir dann einmal auch losgefahren sind, das Ganze ist finde ich, schon ein ganz wichtiger Punkt. Also ich war zu meinem Teil total fixiert auf meinen Workflow, auf mein Fahrzeug, eben auf das, wie das Ganze organisiert ist und so weiter, dass ich da einfach wirklich auch so ein bisschen vergessen habe, was so rundherum passiert. Ja. Also natürlich, wie ich eingangs schon gesagt habe, es ist schon mal dieser Riesenrespekt, wie es mit diesem Ding überhaupt nach Norden zu fahren. Funktioniert das überhaupt alles? Ja? Und dann on top kommt dann natürlich dann diese Gruppendynamik und das Ganze zu filmen noch dazu. Ja. Und ich glaube, das war, das ganze Filmen und auch Fotografieren natürlich, was ja auch dabei war, das war teilweise schon ein bisschen so Run and Gun, also so aus der Hüfte geschossen, und teilweise halt, und dann unter Anführungszeichen halt ein bisschen geskriptet, aber das ist relativ wenig geskriptet gewesen. Ja. Und ich glaube, da ist es entscheidend zu sagen, dass man da auch auf das vertraut, was jeder kann, was jeder einfach was man möglich machen können, ohne dass wir da jetzt großartig aufhalten auf der Reise. Ja. Und so ist der Andi halt mit der Drohne während der Fahrt geflogen, mit einer Hand irgendwo so am Beifahrersitz. So nebenbei, dann ist der Luke mal vor und mal kurz ausgestiegen, um eine Szene zu filmen. Ich habe meine Kamera immer am Beifahrersitz in so einem kleinen Case drinnen gehabt und habe während dem Fahren einmal gefilmt. Und so brauchst du halt natürlich viel Material, das man am Ende des Tages für ein Serienformat oder für ein füllendes Format einfach dann sammeln muss. Also es wird einem dann relativ schnell bewusst, wie viel Material das man eigentlich wirklich dann braucht. Und da sind natürlich die Erwartungshaltungen sehr, sehr hoch gewesen am Anfang, ja, weil wir ja gesagt haben, wir wollen das dementsprechend auf ein Qualitätslevel heben, das Ganze. Haben ja auch mega viele Kameras dabei gehabt. Und ich kann mich da teilweise schon noch daran erinnern, also an mich selbst, dieser Druck war schon sehr hoch, weil immer da ausgestiegen, die GoPro wieder umgebaut auf einen anderen Winkel, dann wieder mal die Linse gewechselt. Und das hat mich am Anfang, muss ich sagen, schon ziemlich gestresst und war schon auch der Punkt, wo ich dann die Reise, zumindest zu Beginn, vielleicht weniger auch genossen habe und wo es dann eben ein bisschen so ein Hustle-Mode auf einmal geworden ist. Und das ist aber dann besser geworden mit der Zeit. Ja.
Flo, was meinst du mit geskriptet?
Geskriptet, ja, das geskriptet fängt ja im Prinzip. Das Intro ist zum Beispiel geskriptet gewesen, beziehungsweise so kleinere Ansätze. Ja, zum Beispiel fährt, wir warten jetzt hier, Andi fliegt mit der Drohne und wir fahren jetzt zum Beispiel diese Passage oder was auch immer. Also das fängt im Kleinen an, geht dann eben ins mehr geskriptete, also, ja, wenn man das so will. Also ja, aber natürlich, der Anteil war relativ wenig.
Jetzt gehen wir kurz ins Technische, weil du gerade gesagt hast, Kameras, und wir haben es uns ja extra schwer gemacht, weil man gesagt hat, wir wollen einen ganz besonderen Look rüberbringen und haben das Ganze mit anamorphen Linsen gefilmt. Das ist für die Technik-Nerds nichts Neues. Für die, die es nicht kennen, das ist quasi dieser Look, den man wahrscheinlich am besten beschreiben kann mit, wo kennt man, Transformers, Michael Bay. Du hast ja diese Lens Flares drinnen, das ist eine ganz bestimmte Art von Linse, die das Licht ganz besonders bricht und auch andere.
Genau, man sieht manchmal so Lichtstreifen, das heißt, das war Absicht.
Ja, genau, das war Absicht, ja, genau. Das ist dieser bestimmte Look und halt auch dieses bestimmte Aspect Ratio, also dieses bestimmte Seitenverhältnis von dem Video. Man sieht es auch dann auf YouTube. Das ist nicht das klassische 16:9, sondern 21:9, also Kinoformat quasi. Ne? Und da gibt es natürlich spezielle Linsen, die auch nochmal aufwendiger sind, das Ganze zu drehen.
Und natürlich viel Technik bedeutet, es kann auch viel kaputt gehen. Irgendwann ist dir die Drohne kaputt gegangen.
So ist es.
Genau, Andi, du warst der immer die Drohne hier so locker aus der Hand, aus dem Auto, so, ne? Also Hand ja, aus dem Fenster, ja, und Drohne rauf und Drohne kommt wieder rein. Und
man muss aber dazu sagen, der Andi,
wo die Drohne reinpurzelt.
Er deaktiviert immer alles.
Ich fliege generell, ich weiß nicht, dieses Jahr war nicht so mein Drohnenjahr, muss ich ehrlich gestehen. Also irgendwie, ich fliege Drohnen seit 2013 oder 14 oder so, ne? Und ich habe eigentlich selten eine Drohne wirklich zerstört, oder ist eigentlich war die erste dieses Jahr, dass ich die zerstört habe. Und ich fliege generell mit allen Systemen off, das heißt keine Antikollisionswarnungen oder sowas. Und es war relativ am Anfang von der Reise eigentlich, wo wir da in diesen Fjord runtergefahren sind. Und es war windig, es war regnerisch und relativ schlechte Sicht, und ich habe es einfach übersehen. Und auf einmal war die Drohne, hat es zupp gemacht und die war weg. Ja. Und ich habe nur noch das letzte Bild irgendwie gehabt, wo ich gewusst habe, okay, die muss da irgendwo oben auf dem Berg sein. Und dann haben wir die gesucht und dann haben wir gedacht, ja, ich muss da hoch. Wir brauchen das Footage, was da noch drauf ist. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann bin ich da hochgekraxelt, was jetzt im Nachhinein wahrscheinlich nicht die klügste Entscheidung war, weil es halt doch mega rutschig war und sehr, sehr steil. Und ich habe die dann nach längeren Suchen tatsächlich auch noch gefunden. Allerdings das Footage, das war verloren, weil die Festplatte, auf der das gespeichert war, da drinnen, war nicht mehr zu retten.
Und das war schade, ne? Weil das war wirklich, da waren die Aufnahmen drauf, quasi von den ersten 2-3 Tagen Norwegen. Waren wirklich Hammershots. Wir haben tatsächlich regelmäßig die Daten gesichert, so. Also es war jetzt nicht alles weg, aber. Ja, genau. Aber wie Flo eigentlich schon gesagt hat, dieser komplette Trip war dann immer so eben, du musst halt immer abwägen zwischen, ja, jetzt holen wir hier geile Shots und will ich jetzt die Reise genießen, und dann gleichzeitig willst du ja auch noch ein bisschen Kultur mitnehmen oder so, und dann hast du noch die Gruppendynamik, die einzelnen Fahrzeuge, es war sehr viel so irgendwie zu jonglieren, und wir haben uns im Laufe der Reise immer besser eingegroovt, aber gerade am Anfang war halt, ja, und ich finde, das ist halt auch einer der Schwachpunkte, wenn man jetzt mal darüber redet, wie die Serie dann auch performt hat und so weiter. Und die kam sehr gut an. Wir haben ja auch eine coole Premiere gemacht, so vor Ort, wo irgendwie 100 Leute da waren und so weiter, Filmpremiere. Aber rückblickend muss ich sagen, wir haben uns schon ein bisschen verloren in diesem, ja, geile Qualität, anamorphic Objektive, das soll alles krass aussehen und bla. Und haben so ein bisschen, was in den Hintergrund gerückt ist, war halt so eben dieses tatsächliche Abenteuer, zumindest gerade am Anfang, war halt sehr viel, ey, wir fahren halt mit diesen Fahrzeugen, die leider, kann man sagen, so aus Content-Sicht am Anfang echt alle gut mitgemacht haben, und dann war es halt effektiv, 4 Jungs fahren halt durch schöne norwegische Landschaft, so, und das war halt so ein bisschen dann die Challenge. Und wenn man sich Formate halt anguckt, die, ja, die gerade auf YouTube speziell halt voll durch die Decke gehen, dann ist das halt häufig so Sachen, wo, ja, das, die Leute müssen leiden, ne, da müssen Sachen schief gehen, das muss in irgendeiner Hinsicht brutal sein, was weiß ich. Und bei uns war das halt eher so, ey, jetzt mal geschmeidig da in den Trip reinstarten und halt viel, viel filmen. Und ich glaube, wenn wir uns was ankreiden können, so was man sagen kann, ey, das müsste man in Zukunft besser machen, so aus Entertainment-Sicht, dann wäre es das. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, ey, wir wollten auch einfach für uns einen coolen Trip haben, so, und das cool filmen. Und ja, man muss halt irgendwie so gucken, was sind die Prioritäten. Das war alles nicht so ganz einfach. Ja.
das Leiden war, dass du, Luke, keine wasserdichte Klamotten hattest, gefroren hast, und das Leiden war, dass Andi dem die Drohne dann kaputt gegangen ist. Und es war ja jetzt nicht nur irgendeine Drohne, sondern eine ziemlich teure, aufwendige, wo du jetzt keine zweite hattest. Das heißt, ihr standet dann vor der Situation, ihr musstet eine neue Drohne kaufen oder ihr wolltet eine neue Drohne kaufen.
Ja, wir haben uns dann nochmal getrennt und sind dann nochmal auf Drohnensuche gegangen. Dann haben wir eine Drohne gefunden in ganz Norwegen. Dann haben wir die geholt, dann steckt man den Akku rein und ist der Akku kaputt. Dann habe ich gedacht, das kann es jetzt nicht sein. Ja? Ja, kaufst du eine neue Drohne, sackteuer, ja? Dann steckst du den Akku und dann lass sie dann nicht laden. Ja? Dann wieder und wieder geschaut, ja, wie kriegen wir jetzt den Akku wieder her? Ja? Und dann hat Luke über seine Freundin und dort einen Kontakt in, wie hat der Ort geheißen?
War bei Trondheim war das doch, oder?
Trondheim, genau, bei Trondheim. Und hat dann quasi vom DJI-Shop aus Oslo das privat an den Kontakt geschickt. Und also es war viel zu viel Aufwand für das, was es dann eigentlich gebracht hat. Und jetzt in Retrospektive gesehen, hätte man einfach bei der kleinen Drohne dann von Micha bleiben können, wäre auch okay gewesen. Die Drohne gibt es übrigens jetzt auch nicht mehr. Also meine, die ich mir da gekauft habe, die ist dann bei der Rallye in der Montera, ist die einfach kaputt gegangen. Also das war wirklich, also die Drohne, die wollte einfach nicht. Ja, also das.
Okay. Ja. Dann kommen wir doch mal wieder zu den echten On-the-Road-Abenteuern, denn irgendwann ist dem Micha das Motorrad kaputt gegangen, beziehungsweise konkret. Plötzlich fingen die Speichen der Simson an zu brechen. Was ist da passiert?
Ja, das war ganz interessant. Ich bin häufig mit Micha so ein bisschen rumgetuckert. Also es war dann auf so einer Reise, gerade wenn du lange Tagesetappen hast, so in Norwegen ist halt auch häufig so, da fährst du auch mal einen Pass irgendwie mal anderthalb Stunden oder so, weil es halt volles Rumgegurke ist. Also da gibt's keine krassen Abzweige. Und dann lief das häufig so darauf hinaus, dass man dann auch mal ein bisschen auseinandergezogen wird als Gruppe und man fährt mal ein bisschen vor und einer macht mal irgendwie noch ein Foto hier und da. Ich bin viel mit Micha so rumgetuckelt, weil wir so ähnlichen Speed hatten dann und hab dann irgendwann gesehen bei Micha, hey, hast du einen Achter oder was? So, also ich habe sein Hinterrad angeguckt und es ist so ein bisschen rumgeschlackert so und es sah aus wie ein Achter. Und dann hat er gesagt, nö, fährt sich eigentlich ganz gut. Und dann aber tatsächlich eben einen Tag später oder sowas war das, dass wir dann auf einmal, da sind dann Andi und ich vorgefahren. Und dann bekommen wir auf einmal einen Anruf von Flo, ja, irgendwie die Simme ist kaputt. Und dann fahren wir zurück und sehen, waren haufenweise Speichen gebrochen. Und auch nicht irgendwie so 2-3 Speichen, sondern es waren easy 50% der Speichen, so war das. Also richtig knallhart durch am Hinterrad von Micha. Und das ist wohl passiert, weil halt Micha, schwerer Typ mit noch ein bisschen Gepäck drauf, und die Straßen in Norwegen waren halt stellenweise auch, ja, fährst du über Baustellen und dann gibt es einen ordentlichen Schlag aufs Hinterrad und so. Und ich glaube, das war dann das Problem. Wir hatten auch in den Kommentaren irgendwie 2-3 Leute, die gesagt haben, die hatten tatsächlich schon das ähnliche Problem bei Touren. Also das scheint so ein Thema zu sein bei diesen Reifen. Und dann stehst du da in Norwegen, das war wirklich auch vor dem höchsten Berg in Norwegen, und du stehst da und denkst dir, okay, was machen wir denn jetzt? Wo kriegen wir denn jetzt ein Rad her für eine Simson? Also das ist ja so ein spezielles Rad. Da haben auch Leute geschrieben so in den Kommentaren, ja, warum seid ihr nicht zu einem Fahrradshop oder so gegangen und habt euch da irgendwie Speichen geholt? Ich weiß nicht, ob das wirklich funktioniert hätte, aber die Lösung war dann wirklich, dass wir per DHL Express aus Deutschland quasi einen Reifen auch wieder an diesen Kontakt bei Trondheim haben wir das adressiert. Wie heißt er? Ich glaube Tomasz oder sowas war sein Name.
Ja, Tomasz.
Ich schreibe Tomasz dann so, der kennt mich ja nicht, das lief ja über drei Ecken, so, ey, wir schicken Drohnenakku zu dir, wir holen den ab nächste Woche, und dann 2 Tage später, übrigens, es kommt auch noch ein Hinterreifen. Es war so ein bisschen, weird, und er so, ja, ist okay, schickt einfach alles, was ihr braucht. Es war dann so, ja, war schon ein bisschen ein Moment, wo wir uns gefragt haben, okay, was passiert jetzt? Aber in den letzten Jahren bei solchen Reisen hast du immer wieder solche Momente, und da verlierst du jetzt dann nicht irgendwie, verfällst du jetzt nicht in Panik oder so, sondern denkst dann immer, ey, das kriegst du schon irgendwie geregelt. Und ja, genau, das war dann das Ding. Und dann haben wir die Simme aufs Feuerwehrauto geladen, aufs Dach.
Auf den Chevrolet Suburban, irgendwie oben mit Dachgepäckträger, und darauf dann die Simson. Neben noch anderen Kisten, also war jetzt nicht so, dass da irgendwie alles frei war, sondern da war schon ordentlich was drauf.
Ne? Ja, muss ich ehrlicherweise sagen, ich habe ja zu Hause, wie ich das Fahrzeug ein bisschen modifiziert habe, das eine oder andere am Dach auch gemacht, beziehungsweise die Kisten befestigt, und ich habe schon gewusst, dass das Ding mega viel aushält, aber ehrlich, dass wir da eigentlich ohne nichts da die Simmel raufladen. Also natürlich, es hat ja auch keine große andere Möglichkeit gegeben, sonst hätte man sie in Andes Bett hinten reinlegen müssen. Und also ich war kurz, weil man schon gedacht, in dieser Euphorie, jetzt haben wir eine Lösung gefunden, aber echt nicht drüber nachgedacht, ob dieses Ding da auch so safe da ist oben. Habe auch die ersten Kilometer immer so im Rückspiegel geschaut, ist das Ding irgendwie runtergefallen und habe einfach ein bisschen, war ein bisschen unwohl, muss ich ganz ehrlich sagen, ob das Ding auch so fix ist, wie es da oben steht. Es ist ein Wind gegangen, also.
Die Tunnels auch, ne? Also ich bin dann hinter Flo gefahren und wir sehen da, diese Tunnels, die sind ja in Norwegen häufig so in den Berg gesprengt. Also da hat es jetzt nicht eine wunderschöne Tunneleinfahrt, sondern es ist halt einfach so ein Loch im Stein und du siehst dann da irgendwas, war das 3-4 Meter hoch, der Tunnel, und denkst so, keine Ahnung.
Und du hast ja nicht gewusst, weil ich aber zu Hause kann mich erinnern, ich habe dann also eine Wasserwaage angehalten, weil ich mir gedacht habe, ich muss zumindest irgendwie wissen, wie hoch, dass ich mit der Kühlbox und so weiter bin. Ja. Und dann kommt einfach die Simi aufs Dach und der Michael steht am Dach rum und ich sage, keine Ahnung, wie hoch sind wir jetzt? Also was kommt noch dazu? Ungefähr 40 Zentimeter. Sag ich, was heißt ungefähr? Ich muss es wissen, weil das Ding irgendwo abradierst. Genau.
Entweder das Ding fährt durch den Tunnel oder bleibt irgendwo am Anfang.
Oder bleibt hängen.
Also hängen so oben am...
Ja, aber der Anblick war halt schon grandios dann, weil die Fahrzeuge sind sowieso einzigartig und dann hast du noch so ein einzigartiges Fahrzeug auf einem anderen einzigartigen Fahrzeug. Aber für mich war das dann als Motorradfahrer, war das dann quasi so auch der Moment, wo dann Micha eben ins Auto steigt bei Andi. Und dann bist du halt wirklich allein, was deine Bedürfnisse angeht, weil die Autofahrer können das nicht nachvollziehen, wie scheiße kalt das ist und wie anstrengend das ist, weil das im Auto halt einfach alles ein bisschen gechillter ist. Das war schon so ein Moment, wo ich gedacht habe, weil zu dem Zeitpunkt war schon, wir hatten uns schon 2-3 Mal ausgesprochen eben, was das angeht mit irgendwie so ans Gepäck rangehen und man hat halt als Motorradfahrer irgendwie andere Bedürfnisse und ich quengel auch gern und dementsprechend war dann quasi so, der Micha, der war immer so, der hat das verstanden quasi, ne? Also was ich gebraucht habe. Und wenn der jetzt dann auch im Auto sitzt, dann bin ich auf einmal der Einzige, der da richtig friert und eben rumheulen muss. Aber so war es dann halt, ne?
Also, ich kann mich erinnern, Luke, du hast in Dänemark, das hast du in die GoPro reingesprochen am Anfang, so wie du gesagt hast zu Micha, das braucht jetzt ungefähr 2 bis 3 Wochen, dass wir uns eingegroovt haben und dann ist der Trip sowieso vorbei. Das war für mich zum Beispiel auch so ein Riesen-Challenge, also mein eigenes Learning, so ich bin ja perfekt organisiert immer auch zu Hause oder ist dort am richtigen Platz ist und ja nicht zu viel und hin und her. Und dann war natürlich der Bereich hinten, also ich habe dann links und rechts hinten, so hinter den Radkästen eigentlich schon, wo die Heckklappe aufgeht, habe ich links das Angelzeug drinnen gehabt und rechts da habe ich so einen Space für die Jungs dann freigehalten. Das habe ich schon immer im Hinterkopf gehabt. Micha, Luke brauchen irgendwo einen Space für, keine Ahnung was.
Und ich war schon unentspannt, weil ich schon so voll geräumt war.
Ich war schon so voll geräumt.
Das überall etikettiert, ne? Der hat das
Also am Anfang gibt es die Szene, wo du das zeigst, lauter Etiketten. Das hier ist jetzt der Wassercontainer.
Ja, es ist, also, hier ist meine Spülbox. Das ist total wichtig. Also ich brauche da irgendwie so diesen... Na, vor allem das Thema ist, also ich bin jetzt nicht der Typ, dass ich sage, okay, wenn jetzt was Unvorhergesehenes passiert, dass ich dann in Panik gerate, eigentlich ganz im Gegenteil, aber ich brauche es dann an Ort und Stelle, genau im Dunkeln, sage ich mal, keine Ahnung, du wachst um 4 in der Früh auf und du musst dort hingreifen und dann liegt es dort. Und das ist halt das Ding gewesen, ja. Und war für mich schon eine Challenge und auch ein Learning, vielleicht diese eigene Perfektion ein bisschen mehr hinten anzustellen oder vielleicht ein bisschen abzuschwächen. Vor allem auch deshalb, weil der Andi hat es ja schon erwähnt, ich bin ja kein Motorradfahrer. Das heißt, ich habe nicht gewusst, okay, wie viel kommt jetzt da? Was brauchen die? Wie viel Space brauchen sie wirklich bei mir? Und das war auch für mich so ein bisschen so dieses Fragezeichen vor dem Trip. Und dann habe ich schon relativ schnell gesehen, dass auch bei Schlechtwetter natürlich dementsprechend viel nasses Gewand und einfach dementsprechend mehr Zeug dann bei mir im Auto landet. Ja, logisch.
Ja, wir hatten auch noch eben eine Szene, da hat Michas Simme noch funktioniert. Da sind dann die beiden Autos, Andi und Flo, sind dann nach Stavanger gefahren, eben um diese andere Drohne zu holen. Und dann sind eben die 2 Mopeds alleine unterwegs gewesen und die 2 Autos. Und da haben wir dann auch an dem Tag auch komplett aneinander vorbeikommuniziert, weil wir als Biker waren komplett am Limit, so temperaturmäßig. Es war wirklich absolut zum Kotzen. Das hat wirklich keinen Spaß gemacht. Wir haben aber so das Beste irgendwie draus gemacht und uns so ein bisschen drüber lustig gemacht und haben dann eine Unterkunft gemietet. Gleichzeitig haben die Jungs auch Flo und Andi auch eine Unterkunft gemietet. So, dann haben wir schon gemerkt, die Kommunikation, also die Gruppe spaltet sich so ein bisschen eben, weil wir suchen die Drohne und bla und eben Motorrad und Auto. Und dann haben wir uns auch mal zusammengesetzt und haben gesagt, was ist denn jetzt wichtig hier bei dem Trip? Wollen wir da jetzt eben immer die perfekte Drohne haben oder sollen wir jetzt nicht einfach mal irgendwie zusammenfahren? Da hat der Micha ja auch noch irgendwie den Vorschlag gehabt, dass er ein bisschen vorfährt, weil er so langsam ist und so. Und da war häufig wirklich so ein, ja, Probleme sind aufgekommen in der Gruppe, aber ich muss echt sagen, so unterschiedlich wir waren und so viele Reibungspunkte es dann irgendwie gab, wir haben immer es einfach uns ausgesprochen und dann war das okay. Und da war auch, glaube ich zumindest, also für mich ist so, war keiner irgendwie dem anderen irgendwie böse oder sowas, dass er da irgendwas ausgesprochen hat, weil solche Reisen mit so Gruppen, das funktioniert halt einfach nur, wenn Kommunikation da ist und es ist klar, dass jeder irgendwie andere Bedürfnisse hat und jeden irgendwie was anderes abfuckt. Aber wenn man drüber labert, dann funktioniert das so. Und das haben wir uns wirklich zu Herzen genommen. Also haben wir uns da öfter, ne? Aber für mich war halt wirklich dann, und das hat auch Micha zu mir dann gesagt, irgendwie Richtung Ende des Trips so, das Learning ist halt einfach, es ist blöd, wenn man abhängig ist von anderen. Also rückblickend würden wir das so machen, dass die Motorräder trotzdem so halbwegs autark sind, dass man nicht wirklich wegen jedem kleinen Mist die Autos anhalten muss und da hinten ran muss. Und man muss sich eben vorstellen, wie bei Flo eben, das ist halt gut sortiert alles. Und wenn ich da an irgendwas Bestimmtes ran muss, dann muss Flo halt nicht nur irgendwie kurz eine Tür aufmachen, sondern muss man irgendwie rumgraben. Ist halt doch nicht so viel Platz, ne? Die Jungs haben halt ein super, super ausgebautes Auto mit Schlafplatz da drin und Angel-Equipment hatten wir auch dabei und so. Und ja, das kann ich mir schon vorstellen, dass das auch als Autofahrer einfach annervt, wenn man da jedes Mal irgendwie angehalten wird. Ja, das war so das Learning, so, ne? Das ist eben dieses bisschen autark sein und jeder sollte es für sich irgendwie halbwegs funktionieren und nicht komplett abhängig sein.
Übernachtet habt ihr teilweise in Unterkünften und teilweise habt ihr auch gecampt, aber campen hieß dann, Flo und Andi schlafen in ihren Autos, da habt ihr euch Betten reingebaut und ihr Motorradfahrer habt Zelte dabei gehabt.
Ja, genau, haben dann, also Wildcamping-Spots waren ja absolut Wahnsinn, die wir da hatten. Also das ist in Norwegen halt immer total geil. Also was wir da, an einem Spot haben wir Wale gesehen dann, ne? Sonne ging ja auch dann nicht mehr wirklich unter, wenn man dann Richtung Norden geht und dann hast du die ganze Zeit so eine Sonnenuntergangsstimmung und dann schwimmen da die Wale direkt vorm Fjord und du baust da dein Zelt auf und so. Das war schon absolut einzigartig. Ja. Kann man gut machen dort. Ich weiß noch, einmal sind wir eine Nacht durchgefahren, weil wir unbedingt noch eine Fähre kriegen mussten. Und da war wieder so ein Reibungspunkt. Da bin ich dann mit Flo im Auto gefahren, weil wir haben tatsächlich dann auch noch die Monkey aufs Dach geladen, weil wir einfach richtig Gas geben mussten. Und dann war das irgendwie 3 oder 4 Uhr morgens so und ich habe zu Flo gesagt, Alter, kann ich bitte einfach nur bei dir vorne irgendwie im Fußraum liegen? Ich habe echt keinen Bock mehr, mein Zelt aufzubauen. Flo so, nee, ist mir dann auch schon zu unordentlich und so. Dann hat er mich halt morgens um 3 da rausgeschickt, dass ich da mein Zelt aufbaue. Da habe ich schon gedacht, ach Flo, dich nehme ich nächstes Mal dann auch nicht mit. So, ne? Irgendwann dreht sich der Spieß mal um.
Das muss ich dazu sagen, das war ja noch krasser. Also die Monkey aufs Dach, das hat so mein Herz ein bisschen schneller schlagen lassen, weil man dachte, okay, also wenn das Ding jetzt zusammenbricht, dann wie wundert es nicht. Also das war, ja, da waren viel, also an dem Abend waren, also Abend und in dieser Nacht waren sehr viele Emotionen da bei mir definitiv. Also da war ein bisschen so dieses, die Wehmut da dabei jetzt, diese Entscheidung zu treffen.
Wir haben schon gewusst, dass sie das ausgeht. Ihr hattet Zeitdruck.
Ja, eben. Ja,
ihr hattet Zeitdruck, genau. Ihr musstet eine Fähre kriegen. Ja. Ihr wusstet, ihr habt nur noch, was war das, 12 Stunden oder was, um da hinzukommen.
Ja.
Ihr musstet in der Nacht losfahren und damit ihr überhaupt tempomäßig das hinkriegt, habt ihr dann entschieden, die Honda Monkey auch nochmal oben aufs Dach zu packen und dann wirklich nur mit den 2 Autos, damit ihr da wirklich durchballern könnt, um rechtzeitig diese Fähre zu kriegen.
Ja, um alle kurz abzuholen, weil wir hatten ja eben, das war Höhe Trondheim quasi waren wir und da hatten wir ja diese ganzen, da hatten wir den Drohnenakku hinbestellt, der dann auch ankam tatsächlich und Michas Hinterreifen. Und Michas Hinterreifen, da gab es einfach keine Updates von DHL irgendwie. Da kam dann ab und zu mal so eine Notification, hey, es hängt jetzt im Zoll oder so Zeugs. War uns aber auch zu dem Zeitpunkt, glaube ich, gar nicht so klar, ob das jetzt irgendwie Zoll, weil sie in Hamburg ist oder in Oslo oder sonst wo. Und wir haben dann tatsächlich bei Höhe Trondheim eben in Nähe vom Tomasch, haben wir eben gewartet auf so einem Campingplatz in so einer Hütte, ich glaube 2-3 Tage, ne? Also wir sahen es da echt lang, weil wir halt wirklich wollten, dass dieser Reifen ankommt, damit Micha wieder mitfahren kann, weil sobald wenn wir die Entscheidung treffen, hey, wir fahren über Trondheim hinaus weiter nach Norden, dann ist es quasi klar, dass für Micha der Trip beendet ist, weil wir kriegen da keinen Simson-Rad mehr. Das heißt, wir wollten ihm da wirklich die Chance geben, dass das Rad da ankommt und haben dann 2-3 Tage da gesessen, was natürlich extrem wehtut, wenn du eh nur ungefähr 20 Tage Zeit hast. Und ja, haben dann da ein bisschen geangelt und so weiter und so fort und dann irgendwann war klar, ey, wir müssen jetzt eine Entscheidung fällen. Also entweder wir sitzen jetzt noch quasi den Rest des Trips oder wir sagen jetzt, okay, Micha, es tut uns leid, du sitzt ab sofort im Auto, die Simme bleibt auf dem Dach, wir kriegen den Reifen einfach nicht mehr, wir wollen aber trotzdem noch die restlichen, was weiß ich, waren das noch 10 Tage oder sowas. wollen wir noch was erleben. Und da hat dann Andi eben aufs Handy geguckt und gemerkt, so ey, wenn wir die Fähre auf die Lofoten kriegen wollen, die zu dem Zeitpunkt wirklich absolut ausgebucht war, zu allen möglichen Tageszeiten, aber es gab irgendwie noch ein paar Slots um 3 Uhr nachts am nächsten Tag oder sowas und die Fähre war halt irgendwie 10-12 Stunden von Trondheim entfernt, also man muss mehr oder weniger durch halb Norwegen fahren und da gibt es keine krasse Autobahn oder sowas, das sind kleine Landstraßen. Ja, und das war quasi der Moment, wo wir dann entschieden haben, in so einer Nacht- und Nebelaktion, echt irgendwie um 23 Uhr oder sowas oder 24, haben wir gesagt, ey, wir packen die Monkey auch aufs Dach. Und wir ballern jetzt durch. Und für Micha ist der Trip halt leider zu Ende. Aber hoffentlich kriegen wir noch diese Fähre auf die Lofoten und können gemeinsam noch ein paar Tage da oben erleben. Ne?
Ja. Aber so was rückblickend, finde ich, war so emotional, wie dieser Abend oder vor Aufbruch war. Also bei mir vor allem, weil ich habe so einfach in Micha sein Gesicht gesehen, dass er jetzt eher so natürlich so innerlich diese Reise abgeschlossen hat, was jetzt die Verbindung zu seinem Fahrzeug betrifft. Und das hat dann schon weh getan, weil man dachte, hey, das geht gar nicht. Ja. Also das Ding schaut natürlich cool aus am Feuerwehrauto oben, aber eigentlich gehört es auf die Straße. Ja. Und irgendwie war aber trotzdem dann der Punkt so erreicht, wo dann der Trip irgendwie für mich auch so richtig angefangen hat, so diese Aktion, okay, packen wir es jetzt nur in der Nacht, fahren wir los, ganz egal, 600, 700 Kilometer, da ist eigentlich dann so ein bisschen losgegangen, ja, und das ist, glaube ich, auch so vom zeitlichen Ablauf immer so, dass man sagt, okay, so die erste Woche oder vielleicht sogar zwei braucht es, bis man mal richtig eintaucht, und rückblickend bin ich froh, dass wir dann, oder dass, ja, dass wir als Gruppe diese Entscheidung auch getroffen haben, die Simme am Dach zu lassen, das Rad nicht abzuholen, weil es zu spät kommt und weiterzufahren, weil irgendwie hätte ich das vermisst, diesen Step dann noch weiter nördlich und das, was dann alles noch ja einfach danach gekommen ist. Ja.
Und ihr habt dann den Polarkreis überquert. Ich glaube, das war auch nochmal eine besondere Situation, zu sagen, wir haben es bis hierhin geschafft.
Ja, das war so unser, das war der Step, den wir unbedingt erreichen wollten. Also das wäre, wenn wir nicht mal das geschafft hätten, dann wäre es wirklich... Dann hätten wir nicht gewusst, wie soll man denn das Video jetzt dann nennen oder den Film oder die Serie. Dann haben wir gesagt, wir müssen es zumindest bis zum Polarkreis schaffen und alles, was jetzt noch on top ist, das ist dann nur noch die Kirsche obendrauf. Und Polarkreis haben wir Gott sei Dank geschafft. Auch mit zwei Motorrädern dann am Dach sind wir da angerollt. Aber wir haben es dann immer Passenger Princesses genannt, weil die haben immer neben uns geschlafen.
War schön. Gott, war schön warm und kuschelig, Alter. Ja. Das war ja wirklich absoluter Luxus. Ich hatte aber immer so ein bisschen die Angelrouten vom Flo noch im Hinterkopf. So. Aber ansonsten war das so schön, mal in einem Auto zu sitzen. Aber für mich und auch für Micha war das natürlich trotzdem irgendwie so ein bisschen, ja, weiß nicht, wir konnten das nicht so zelebrieren, weil es natürlich, ja, wir sind da ja dann nicht wirklich tatsächlich da selbst hochgefahren, so, es war ein bisschen blöd. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, absoluter Shoutout an die Autos, weil die sind ja jetzt nicht von Röhmö gestartet, so wie es man in der Serie sieht, sondern die Jungs sind ja quasi wirklich von Österreich nach Röhmö gefahren und dann zum Polarkreis, ne? Also einen großen Teil vom Trip hat man ja gar nicht mal gesehen, weil das einfach durch Deutschland ging und dass die Oldtimer-Autos das einfach so wegschnupfen, also es hat ab und zu irgendwie nach Benzin gestunken und irgendwie wurde mal Öl nachgefüllt und so, aber im Großen und Ganzen war bis zu dem Zeitpunkt alles top, ne?
Ja, das also stimmt, der Ölverbrauch und der Benzinverbrauch, dann darf man jetzt nicht unbedingt mitrechnen, das ist absolut horrend, also wir haben einen gemeinsamen Verbrauch gehabt, soll man das überhaupt sagen?
Ja, man kann schon.
Also ungefähr 20 Liter auf 100 Kilometer jeder und wir sind über 4000 Kilometer gefahren und, dann halt noch also das Öl haben auch noch literweise reingeleert, weil die haben natürlich auch Öl verbraucht, wie
ja, vor allem deiner,
ja. Ja, wie irgendwas, also es war also horrend.
Der Bleiersatz, den du noch reinkippen musstest, Flo, oh, krass, war das alles alte Technik.
Ja, aber das ist irgendwie so, also wie gesagt, nochmal zu diesem Polarkreis, es war so ein Milestone auch für mich innerlich. Ja. Es war schon so, wo dann die Stimmung einfach nochmal nach oben gegangen ist, so ein bisschen auf Expedition-Style, jetzt hat man was erreicht, so wie von vor vielen, vielen Jahrzehnten Amundsen einst in Norwegen. Scherz am Rande, aber das ist wirklich so, war einfach so ein besonderer Moment daneben, auch wenn wir gewusst haben, okay, wir machen dann den Step auf die Lofoten und dann geht es noch weiter nach Norden und ja, das treibt einen auch dann voran und hat uns dann als Gruppe, glaube ich, auch wieder neu zusammengeschweißt, Mopeds am Dach und ja, einfach, es geht einfach irgendwie halt weiter, ja.
Genau, und ihr hattet ja zwischendurch auch die Gelegenheit, Menschen zu treffen, in Kontakt zu kommen und gerade die Fahrzeuge, besonders die Simson war auch ein Punkt, wo Menschen euch angesprochen haben, ne, und gefragt haben, was ist das für ein Motorrad? Also auch da hat sich, glaube ich, gezeigt, dass mit ungewöhnlichen Fahrzeugen man auch Begegnungen schaffen kann.
Ja, das waren wirklich so richtige Flaschenöffner, ne? Also du konntest nirgends wohin gehen, ohne dass irgendjemand ankam. Und also das klingt jetzt voll negativ, es war super, ne, weil du halt eben mit in Kontakt kommst mit den Leuten. Alles, was man immer so sagt, so eben gerade auch Pegaso-Reise-Podcast hört man voll oft, wenn Leute mit dem Motorrad durch die Welt reisen, so, ey, dass die Leute werden angesprochen, ne? Wenn du da allein mit dem Motorrad unterwegs bist, findest du voll schnell irgendwie Anschluss und du siehst irgendwie aus, als würdest du Hilfe brauchen und so. Und das ist ja auch das Tolle an diesen Motorradreisen. Aber das war jetzt ähnlich tatsächlich echt so, auch selbst mit den Autos, wenn du mit so wirklich einzigartigen Fahrzeugen durch Norwegen cruist, das gibt's da nicht so, weil, kleiner Spoiler, so, ich werde dieses Jahr nach Norwegen ziehen tatsächlich und wir schauen momentan so ein bisschen nach, wie das aussieht da mit Fahrzeugen und so weiter. Und die fahren ja eine Hardcore-Elektroschiene. Und alles, was nicht Elektro ist, wird anhand, da gibt es so einen offiziellen Rechner von der Regierung, wenn du irgendwie ein Fahrzeug dort importieren willst und so. Jedenfalls, Verbrennerautos sind sackteuer dort sowieso. Und wenn du dann noch einen Oldtimer hast, so, der so viel Sprit verbraucht und alles, das fährt da keiner rum. Also es fährt ja bei uns schon relativ selten irgendwie Oldtimer, aber wir haben, glaube ich, haben wir keine großartig ähnlichen Fahrzeuge gesehen mit norwegischen Kennzeichen, oder?
Wobei, Norwegen kann ich jetzt nicht hundertprozentig sagen, aber zumindest Schweden und Finnland sind in der US-Car-Szene extrem weit oben. Also die haben, also an den Wochenenden merkst du es schon, und ich kann mich erinnern, das war irgendwo vor den Lofoten oder war es sogar auf den Lofoten, an einem Sonntag, wo wir bei diesem Burgerrast gesessen sind, da sind auf einmal zwei Corvette Stingrays gekommen mit zwei so Pensionisten. Ja, cool. Also das heißt, die feiern das schon total ab. Ja? Also immer die es halt leisten können am Ende des Tages, noch nicht.
Okay, da ist so ein alter Verbrenner halt wirklich was sehr Besonderes.
Ja, absolut. Also ein richtiges Relikt vergangener Zeiten, weil da fährt halt alles Elektro. Und dann, ja, da kam man schon gut in Kontakt und waren immer ausschließlich positive Interaktionen, also jeglicher Hinsicht. Also ich weiß noch, da haben Micha und ich, als wir da alleine ein bisschen rumgefahren sind, hat uns so eine alte Lehrerin hat uns eingeladen, alte Lehrerin im Sinne von ehemalige Lehrerin, die hat uns eingeladen auf einen Tee und einen Kaffee, um uns aufzuwärmen, und hat dann erzählt, hey, sie betreibt da diesen süßen Laden, so einen Tante-Emma-Laden halt mitten im Nirgendwo, und sagt halt, ey, wir brauchen unbedingt Kinder hier in diesem Ort, weil die Schule macht zu, weil die Regierung sagt, ey, was brauchen wir hier eine Schule, wenn es keine Kinder gibt? Und dann hält sie da die Visitenkarte in die Kamera und ich sage so, ey, das können schon ein paar tausend Leute sehen, bist du sicher, dass du deine Telefonnummer so im Internet präsentieren willst? Ja, mach. Weiß bis heute nicht, ob sich da jemand gemeldet hat, aber ja, das war halt einfach zuckersüß und einfach ehrlich.
Achso, und da ziehst du jetzt hin.
Nicht zu ihr.
Das, jetzt das jetzt haben wir es gelüftet, Punkt. Das Geheimnis.
Ja, die war so charmant, Claudia. Nee, diese Interaktionen waren wirklich absolut top. Also,
ja, das stimmt. Also ich kann mich erinnern, mir dann ein älteres Pärchen mit einem, so einem Sprinter, was das war, so einem umgebauten, aufgehalten. Und die haben das Kennzeichen gesehen, die sind aus unserem Bundesland gewesen, und die haben mich gefragt, ob ich auf einem Einsatz nach Norwegen gefahren bin mit dem Feuerwehrauto. Ja, genau. Ja. Und ja, das war total nett und ja, einfach so beschwingend, also mit Menschen sich über das unterhalten, die sie zum einen schon auskennen. Also ich kann mich erinnern, ganz zum Schluss dann, auf das kommen wir dann noch, wo wir dann waren, habe mich ein, so 40-Jähriger, also in unserem Alter, sind vorbeigefahren bei dieser Tanke, ist stehen geblieben und hat sofort gesehen, dass es ein 78er Chevrolet Suburban ist, und er hat auch einen zu Hause und er feiert das und hat mehrere Chevys und so weiter. Also, und das ist das, was diese zwischenmenschlichen, wie du sagst, Claudia, diese zwischenmenschlichen Begegnungen, die werten so einen Trip enorm auf, finde ich. Ja, also an das denke ich wirklich oft zurück.
Und auch so dieses, man hat dieses klassische Bild vom Norweger, der so ein bisschen zurückhaltend ist, ne, und es heißt immer, oh, die sind so ein bisschen, ne, die sind in ihrer eigenen Bubble und wollen eigentlich gar nichts mit irgendwie anderen Leuten zu tun haben. Kann ich so überhaupt nicht bestätigen. Also wir kamen so oft da irgendwie in Kontakt mit den Leuten, und das war einfach geil. Also war wirklich schön. Also von vorne bis hinten, was das angeht, ja.
Ja. Ihr wart auch bei den Samis, bei einer Volksgruppe, eine Minderheit in Norwegen, und habt da aber auch erfahren, dass es da auch Rassismus gibt innerhalb von Norwegen. Ich glaube, das war auch nochmal eine besondere Begegnung mit diesem jungen Mann.
Ja, es war eigentlich, haben wir gedacht, ja, das ist ein Outdoor-Museum, und wir haben uns das rausgesucht und haben gedacht, hey, fahren wir mal hin, wir haben jetzt eigentlich keine großen Vorstellungen gehabt. Und dass es dann das geworden ist, was es dann schlussendlich auch in der Serie geworden ist, das war für uns alle eine riesige Überraschung. Also, dass der auch so offen darüber gesprochen hat und so seine Wahrnehmung von diesen ganzen Vorkommnissen aus der Vergangenheit und der jetzigen Situation, der Sami in Norwegen so offen darlegt. Das hat uns verblüfft und auf eine gewisse Art und Weise schockiert, weil wir da eigentlich überhaupt keine Verbindung dazu gehabt haben, dass es so war oder so immer noch ist teilweise in Norwegen. Und hat uns doch dann sehr nachdenklich auch zurückgelassen.
Ja, Sami sind die quasi die Ureinwohner. Ich weiß nicht, ob man sie so betiteln kann, ne? Aber quasi die Kultur, die leben, glaube ich, auch in Schweden und glaube auch Teile Russlands und so weiter, also quasi ganz im Norden. Und der hat dann da ausgepackt, so richtige Statements eben. So, Norwegen ist eines der rassistischsten Länder der Welt, so hat er einfach mal so gedroppt. Und denkst du ja halt eben als, ich sage jetzt mal Urlauber, machst du ja nicht viel Gedanken zu. Norwegen ist für uns, denke ich, so eher so dieses, ja, fast schon Utopia, progressiv, so dieses Paradies. Ja. So, da läuft alles richtig. Man hört immer so, die glücklichsten Länder der Welt sind alle da oben und tolles Bildungssystem und alles modern und bla. Und es ist eher dann raushaut, ey, bei uns gibt es ähnliche Probleme, wie es hier in Deutschland oder Österreich gibt. Ne? War schon krass, schon so ein paar Gänsehautmomente und unfassbar dankbar auch, dass das waren zwei Jungs dann am Ende. Den einen hat man nicht wirklich oft auf Kamera gesehen, aber waren zwei Jungs, die das quasi betreiben, dieses Museum oder da arbeiten. Und die waren komplett offen da auch mit Kamera und so. Wir haben uns da ja nicht vorher angemeldet oder so. Also wir sind ja am Ende jetzt dann doch keine große Produktion, die da irgendwie Drehgenehmigungen holt und sowas, sondern wir kamen da mit unseren Kameras und haben gefragt, ey, habt ihr Bock, da was zu erzählen zu eurer Kultur? Und da sind wir echt sicher zwei Stunden oder sowas, sind wir da rumgelaufen und dann hat er uns auch erzählt, das war, das ist ja da eben auf den Lofoten war das, oder zählt das noch zu den Lofoten, wo das war? Wahrscheinlich ein bisschen nördlich schon fast.
Ja, es ist ja schon im Auslauf, ja.
Ja, genau, aber das war eben da, wo dieses Museum ist, hat eben eine alte, sehr wohlhabende Sami-Familie gelebt und das war quasi das Originalhaus und die hatten auch noch diesen Originalbrunnen da drunter mit fließend Wasser, was anscheinend ja voll krass war dann für diese Familie. Und dann durften wir Wasser trinken aus diesem Brunnen, was auch eine sehr, sehr lustige Experience war. Wir haben so gedacht, ja gut, ist halt Wasser, ne? Ist halt jetzt nichts Besonderes, aber so mit dem Hintergrund dieser Geschichte war das dann doch schon was Besonderes irgendwie, wenn du überlegst, ey, die haben mit Rentieren gehandelt und so weiter und alles halt auch extrem ausgelegt auf diesen hohen Schnee, also diese Schneeschuhe und überall Ski standen an den Wänden und so, und wie sie die Felle benutzen und ja, allein ihre Gebäude da, das eine, das war so, wo die typische Sami-Familie, die anscheinend dann in so einem, sieht aus wie so eine Hobbit-Höhle, das waren so Erdhöhlen quasi, wo die da drin gelebt haben, total fremd, also ich weiß nicht, ich habe in meiner Schulzeit nie was von denen gehört. So, ich finde, das geht komplett unter, so dass man irgendwie was von den Ureinwohnern des Nordens lernt. Und das war absolut toll. Also, ja.
Ich glaube, das kann man auch so weitergeben an die da zuhören. Wirklich Länder viel offener oder zu bereisen einfach. Ja. Vielleicht gerade Norwegen, wo man eher mit einem Camper oder mit einem Wohnmobil unterwegs ist und so seine Stille haben möchte oder für sich abgeschottet in der Natur sein möchte, ist das eine. Das ist natürlich absolut ein Argument, dorthin zu fahren. Aber dennoch dieses Land mehr aufzusaugen, und da gehört auf jeden Fall das Thema Ureinwohner oder wo es diese Story von diesem Land oder diese Geschichte von diesem Land ist auf jeden Fall dazu. Und bei dir auf dem Instagram-Kanal, Claudia, habe ich gesehen, dass da, glaube ich, in Südafrika irgendwas ein Statement fotografiert, wo nur ganz kurz übersetzt, ein Land ohne Seele ist oder ein Land ohne Geschichte ist, hat keine Seele oder sowas in die Richtung. Genau. Und ich finde, das ist total entscheidend, dass man Länder auch wirklich mit offenem Herzen bereist und sie diese Geschichten anhört, was da vor vielen, vielen Jahrzehnten, teilweise noch viel länger, einfach passiert ist oder was da so diese Hintergründe sind, warum ein Land so jetzt dasteht, wie es dasteht.
Ja, oder auch immer noch so ist, ne? Weil er halt auch echt gesagt,
genau.
Er ist Sami und der wird halt in der Schule, hat er erzählt, wurde er gehänselt und gemobbt und und das ist immer noch ein regelmäßiges Thema da so, und das ist krass, finde ich.
Ja, aber das ist das, was viele halt ausblenden, und das wollte ich damit sagen, also viele von den Ländern sehen coole Natur, lässig hin und her, aber blenden oder sehen es vielleicht auch nicht, das was auch abseits des Spielfeldes passiert.
Ja.
Ja, und deswegen finde ich das gut, dass ihr diese Szene da, dass ihr überhaupt euch darauf eingelassen habt. Das war ja auch, wie ihr schon gesagt habt, keine geskriptete Geschichte, sondern das hat sich relativ kurzfristig ergeben. Dann hat sich da dieser Tiefgang und diese Geschichte ergeben und ihr habt das sozusagen auch mit reingenommen in den Film und das gehört halt auch zur Geschichte dazu. Wir fahren durch ein Land und beschäftigen uns, wenn auch zufällig, aber dann auch intensiv mit der Geschichte und der Gegenwart des Landes.
Ja, und da muss man echt mal sagen, so, also rückblickend, würde ich schon einiges anders machen, so am Dreh und so und an der Serie. Irgendwie, es kam auch das Feedback eben, ja, man will mehr Abenteuer und eben uns mehr leiden sehen und bla. Aber overall muss ich schon sagen, dass gerade so ein Moment halt, finde ich, da bin ich super stolz drauf, dass wir das so eingefangen haben und das ist so wichtig und so geil. Gleichzeitig war aber ganz lustig, das war eben so Ausläufer Ende der Lofoten, also schon relativ weit im Norden. Als wir tatsächlich aber auf die Lofoten gekommen sind an sich, also diese Inselgruppe, waren wir echt ziemlich enttäuscht, weil das ist so ein bisschen das Gegenteil von diesem, oh, schönen Kultur und so weiter. Und du kommst dann eben an den Lofoten an und es ist halt absolut nur noch touristisch. Also das kann man sich nicht vorstellen. Das habe ich so in meinem Leben noch nie erlebt, wie viel Touristen an einem Ort. Und du konntest ungelogen, du konntest nirgends mal irgendwie anhalten kurz. Gerade, also vor allem halt eben im südlichen Teil der Lofoten, weil wirklich in jeder Parkbucht war alles voll. Also das
ist, es ist unvorstellbar. Es ist wirklich schockierend. Also da ist ja der Massentourismus ad absurdum getrieben dort oben. Also da werden die Leute die steigen vor der Brücke vom Bus aus, dann hinter der Brücke steigen sie wieder rein. Bitte scheiß mir nicht in den Gartenschilder überall. Also das ist, es ist grauslich, würde man als Österreicher sagen, schon fast. Es ist da, ich glaube, da gängern sie jetzt auch ein bisschen in die Richtung. Ich glaube, jetzt gibt es eine kleine Steuer drauf. Mal schauen, ob sie das was bringt. Und es wird, glaube ich, reglementiert von den Besuchern, was ich jetzt so mitgekriegt habe. Und ich finde es gut, weil es ist wirklich ein absolut einmaliger Ort auf der Welt. Und der wird auch für die Einheimischen halt total zerstört durch den Massentourismus dort. Und ich nehme mich da jetzt nicht aus davon. Also wir sind ja genauso schuld oder Teil des Problems dort, nachdem wir da jetzt auch wieder hingefahren sind. Und sagen, wie schön das ist und so weiter. Und dann natürlich auch Social Media und sowas. Ne? Riesenthema. Ich meine, Flo und ich, wir sind selbst aus einem, sagen wir mal, Massentourismusbereich, wo man im Sommer schon kaum nicht mehr rausgehen kann, weil alles voller Touristen ist. Und das ist schon ein Riesenthema. Und deswegen verstehe ich die Leute, die hier oben leben und sagen, mal zwei Schritte zurück, das wird uns einfach zu viel. Und genau so haben wir das alle empfunden. Und deswegen war das also eine riesen Enttäuschung für uns tatsächlich, wenn wir da angekommen sind. Und dann der einzige Platz, den die Jungs zum Zeiten gefunden haben, war quasi in einer Hundewiesen, wo überall Hundekacke rumgelegen ist. Dann fahren da quasi die Autos direkt am Kopf von die Zelte vorbei. Also es war arg, war wirklich, wirklich arg. Und wir sind dann so schnell wie möglich eben wieder Richtung Festland gefahren. Und es verteilt sich dann aber auch schnell wieder, muss man Gott sei Dank auch sagen.
Ja, es war aber schon so, wir wussten, dass das ist bekannt so, ne? Aber eben dieses, der Bekanntheitsgrad, wie krass das ist, das war uns nicht klar. Sonst wären wir da, glaube ich, auch gar nicht hingefahren irgendwie. Also, wie Andi schon sagte, wir sind dann echt da innerhalb von einem Tag möglichst schnell wieder raus. Und gerade im Süden ist halt so, da gibt es halt nicht viele Straßen, du kannst nicht viel ausweichen, da gibt es mehr oder weniger ein, zwei dicke Straßen, wo alle langfahren. Aber dann, wenn es Richtung Ende der Lofoten geht, verteilt sich es dann wieder ein bisschen mehr und dann hast du wieder ein bisschen mehr Platz. Ich glaube, da, wo dieses Sami-Museum war, das war ja schon relativ weit im Norden wieder, da war es dann wieder halbwegs okay. Aber ja, war schade, weil es war für mich schon irgendwie so ein Lebensziel, da auch mal hinzugehen, wie offensichtlich für viele andere Leute auch. Und ich muss echt sagen, ich muss es hier öffentlich so mal sagen, ich kann das wirklich nicht empfehlen, da hinzugehen, zumindest nicht in der Hochsaison. Also vielleicht ist das im Winter anders, aber ich würde es nicht nochmal machen.
Die Ankunft war spektakulär, muss ich sagen. Also wie wir da in der Nacht rübergefahren sind und dann hast du ja eigentlich immer Dämmerung, es war ja nicht finster, und dann siehst du da am Horizont diese Zacken aus dem Meer ragen, so wie Schuppen von einem Drachen oder so. Also es war magisch, absolut magisch. Also
die Schönheit der Lofoten kann man definitiv, wie du sagst, Andi, nicht absprechen. Ich glaube, es ist entscheidend anzumerken, und wir waren ja mit Kameras unterwegs, sprich Medienschaffende vor Ort, und haben das auch angesprochen, also in diesen Szenen, wo wir auf den Lofoten sind, mit diesem Schild, was der Andi angesprochen hat. Und ich glaube, das ist schon wichtig zu erwähnen, dass da einfach eine Riesenillusion auch erzeugt worden ist, dass gerade natürlich über YouTube, Social Media, einfach diese speziellen Plätze, da gibt es, glaube ich, dieses Fußballfeld, was mit der Drohne von oben immer fotografiert wird, einfach so gepusht wurde über die letzten Monate, Jahre, so ähnlich wie Island zu einem gewissen Anteil. Und das, da merkt man, finde ich, also das ist so meine Meinung, also dem Ganzen, wie beschränkt gewisse Vorstellungen der Menschheit sind, dass man sagt, okay, die Lofoten bereisen wir, wir sind aber nur in diesem einen Ort oder in dem zweiten, machen das gleiche Foto, das gleiche Video wie Hunderttausende zuvor. Und da haben die jetzt schon angesprochen, je weiter du aber nach Norden kommst, desto ursprünglicher oder natürlicher und weniger Massentourismus-like wird das Ganze wieder. Und dann, wenn du die Lofoten verlässt, Richtung Senja und Soroya und die ganzen anderen Inseln, ist es sowieso anders. Ja. Und ich glaube, da ist es einfach wichtig, auch verantwortlich damit umzugehen, was man dann auf Social Media postet und nicht einfach Copy-Paste macht.
Mhm. Ja, auch da, ne, ein kritischer Blick und die eine oder andere Überraschung, die ihr erstmal so nicht erwartet habt, wenn in dem Fall auch im negativen Sinne, aber auch das gehört zu einer Reise und zu einem Abenteuer, das eben halt nicht vorher genauestens durchgeplant war, vielleicht auch dazu. Ich glaube, wir spoilern nicht zu viel, wenn wir sagen, okay, ihr habt es nicht nach Nordkap oder Spitzbergen geschafft, ihr musstet dann irgendwann, war die Zeit um und ihr musstet wieder umkehren. Trotzdem war es eine Reise eben halt, ja, mit vielen Überraschungen und vielen Dingen, die ihr, glaube ich, so am Anfang gar nicht erwartet habt, oder?
Ja, ich glaube, wir haben auch, also es kam zum Beispiel auch der Punkt in den Kommentaren, so wir haben das ja so kommuniziert, hey, wir wollen in 20 Tagen oder was auch immer es waren, so weit nach Norden fahren, wie es geht. Du kannst natürlich jetzt auf Teufel komm raus Kilometer schrubben und da jetzt eben auf Krampf das Nordkap erreichen oder irgendwie dann Boot nach Spitzbergen nehmen oder sowas. Aber gleichzeitig war für uns dann immer so ein bisschen eben, ja, wir wollen eben sowas wie dieses Open-Air-Museum da mitnehmen oder wir wollen auch mal ein bisschen fischen, wir wollen auch mal wild campen. Ja, aber war, glaube ich, auch wieder rückblickend vielleicht eher ein Fehler einfach in der Kommunikation, das so zu formulieren, weil dann natürlich die Erwartungshaltung aufkommt, ey, die ballern einfach komplett und es kam auch die Erwartungshaltung auf, ey, die fahren tatsächlich vielleicht auch individuell so, lass doch den Micha einfach zurück, haben irgendwie ein paar Leute geschrieben so, warum wartet ihr jetzt alle da, warum fahrt ihr nicht irgendwie weiter? Aber es ist halt so das Thema, wir wollten es halt als Jungs zusammen da irgendwie so einen Trip machen, war sehr viel einfach immer irgendwie Kompromiss und Abwägen, und aber overall, muss man echt sagen, war es einfach ein geiler Trip mit geilen Erlebnissen und bin froh, dass wir das so gemacht haben, also kann man echt nichts sagen. Wir haben lustigerweise auch einen LKW gebucht, um die Dinger zurückzubringen, die Fahrzeuge, weil es einfach teurer gewesen wäre, die selbst zurückzufahren. Also durch den hohen Spritverbrauch war es tatsächlich günstiger, einen LKW zu mieten.
Ja, sie sind in der Serie vielleicht ein bisschen falsch rüber. Also ich kann mich erinnern, ein Kommentar sehr präpotent, ja, sie lassen dann die Autos nach Österreich, Deutschland zurückbringen. Es ist rein ein Zeit-Schedule-Thema gewesen. Wir haben einfach einen Zeitdruck gehabt, fertig, aus. Und das war unsere Entscheidung, das so zu lösen, unabhängig davon, wie du sagst, Luke, die Kostenthematik war kann man nicht einfach so nichts liegen lassen. Ja. Es war einfach sackteuer. Und am Ende des Tages war es die beste Entscheidung, dann das so zu machen. Ja.
Jetzt mal auf das gesamte Filmprojekt, also die Reise und das Filmen und das, was ihr daraus gemacht habt. Was waren eure Erwartungen und was hat sich da verändert im Laufe des Prozesses?
Oh, also ganz spannend. Wir wussten ja von Anfang an nicht wirklich, wie das ankommt. Also ich habe ja schon irgendwie so ein paar Reisefilme da irgendwie auf meinem Channel hochgeladen und die laufen erfahrungsgemäß immer ziemlich gut so. Also kannst du eigentlich immer so mit 200.000, 300.000 Views oder sogar mehr rechnen. Und dann war für uns aber nicht so ganz klar, was passiert jetzt, wenn wir da eine Serie draus machen. Und ja, ich glaube, man kann schon sagen, viewtechnisch war das schon, glaube ich, kann man schon sagen, haben wir uns da ein bisschen mehr erwartet. Das waren so, weiß nicht, 30.000, 40.000 Views, irgendwie erste Episode und dann trickelt das so runter und ist dann irgendwie so bei 10.000, 15.000 bei der letzten. Das komplette Vorhaben war finanziell wirklich, glaube ich, das größte Verlustgeschäft, was ich je gemacht habe. Also das war so viel Geld da reingepumpt Zeit. Also ich saß 3 Monate einfach nur im Schnitt, unabhängig davon, dass wir dann natürlich auch noch eben unsere Meetings davor hatten. Der Trip selbst 3 Wochen, ne, hast Hotelkosten, was auch immer so. Dadurch, dass ich das jetzt dann auch... Ja, die Fahrzeuge. Ja, Spritkosten eben irgendwie über 2 Euro da pro Liter und du verbrauchst 40 oder sowas pro 100 Kilometer. Das ist so, wir hatten ja ein Crowdfunding gemacht tatsächlich davor, weil wir wussten, dass das teuer wird. Da kamen, glaube ich, irgendwie 3.000, 4.000 Euro dann am Ende zusammen, was ein Haufen Holz ist eigentlich, aber auch bei so einem Projekt natürlich ein Tropfen auf einen heißen Stein, und dementsprechend haben wir dann natürlich auch so ein bisschen diskutiert, so ey, wie sieht's denn aus mit Staffel 2 und so, und wir können das nicht nochmal so in der Form machen, wie wir es jetzt gemacht haben, dass wir es quasi einfach aus eigener Tasche zahlen und da jeder mehrere Monate Zeit einfach investiert, weil das, ja, geht einfach nicht, wir müssen alle irgendwie unsere Miete bezahlen und so weiter, und das war echt ein krasses Verlustgeschäft, aber overall trotzdem natürlich super geil, dass man das gemacht hat und dass das auch in den Stats sieht man auch, dass das den Leuten gut gefällt. Also du siehst quasi auf YouTube immer so, wann springen die Leute ab, und ein riesiger Teil guckt es einfach komplett fertig. Und das ist eigentlich immer ein gutes Zeichen dafür, dass du eigentlich was Geiles geschaffen hast, was Leuten gefällt. Und die Lacher, die wir da gehört haben bei der Premiere und so weiter, ne, das war richtig schön, damit irgendwie 100 Leuten das Ding zu gucken. So. Aber ja, Erwartungshaltung war natürlich einfach so, wir mussten eine gewisse Anzahl an Views erreichen, um damit es finanziell zumindest null erreicht. Und die haben wir bei weitem verfehlt. So, das so viel,
ja, das muss man ganz klar sagen. Ja. Ja, also kommerziell war es Reinfall. Muss man einfach wirklich so benennen. Und jetzt im Rückblick betrachtet, hätte man wahrscheinlich die ganze Sache noch ein bisschen auf Social Media mehr hypen müssen, mehr Richtung Shorts gehen. Man sieht ja den Trend immerhin zu 15 Sekunden Shorts. Und Luke hat ja dann einmal was probiert, hat einmal einen 15 Sekunden Sketch gemacht. Der hat viermal so viele Views wie die ganze Serie. Also das Interesse ist ja da. Also das hat jetzt, glaube ich, überall so zusammen 600.000 Views oder so, der eine Sketch. Und da sieht man ja, das Interesse wäre ja da, aber es fehlt quasi der Link dann dazu, dass sich die Leute das ganze Ding anschauen. Und ich weiß nicht, ob es ein Generationending ist, ob es durch YouTube abgestraft wurde, Algorithmus, whatever normalerweise. Wenn die Leute das zu lange anschauen und auch durchziehen, dann wird es eigentlich auch wieder ausgespielt. Also irgendwo zwischen Shorts und Serienformat und Filmformat ist da der Hund drinnen gewesen. Ja, es war, da muss man, glaube ich, noch ein bisschen an den richtigen Schrauben drehen und an der Vorbereitung. Und das haben wir definitiv mitgenommen, dass wir, wenn wir wieder sowas machen sollten, das von vornherein auch anders vermarkten muss.
Ja, und auch so, also ich schneide momentan ein Format, das heißt Chase, das ist ein Fahrradformat, und das geht richtig ab, ne? Die erste Folge ist irgendwie 400.000 Views, und die sind einfach, da geht es darum, dass die treiben sich komplett ans Limit, und die sind aber nur mit GoPros unterwegs, also die haben keinen, und das sieht auch häufig richtig schlecht gefilmt aus, so, das ist wackelig, da siehst du nachts nichts, weil die GoPros halt schlecht sind im Dunkeln und so, aber das ist den Leuten egal. Weil es geht darum eigentlich, dass interessante Charaktere tolle Geschichten erleben. Und ich glaube, wir haben uns einfach, wenn man es rückblickend betrachtet, so ein bisschen verloren in diesem so Production Value, so ey, es soll Hammer aussehen, mega diese Linsen, die teuerste Drohne, und dann investieren wir noch mehrere Tage, um diese kaputte Drohne zu ersetzen und bla. Und haben dann aber auf dem Weg eigentlich so das so ein bisschen verloren oder vergessen, worauf es eigentlich ankommt. Und das sind eigentlich einfach diese lustigen Momente von ein paar Jungs, die sich irgendwie vielleicht ans Limit treiben. So. Ans Limit treiben geht halt, kann man halt auch nicht skripten. Ja? Also es hätte auch sein können, dass alle Fahrzeuge kaputt gehen, dann wäre es vielleicht eine ganz andere Serie geworden. Man weiß ja sowas vorher nicht. Norwegen ist jetzt aber auch nicht das Land, das dafür bekannt ist, dass man Hardcore Offroad irgendwie sich da die Haxen bricht, sondern da darf man eigentlich auch gar kein Offroad fahren. Da gibt es ein paar Schotterstraßen, die sind aber eigentlich so gut ausgebaut wie eine normale Straße. Ja, da kam eben ein paar Mal das Feedback so, ey, das ist toll produziert und bla bla, aber ihr treibt euch nicht genug ans Limit und das ist nicht brutal genug.
Das ist genau
nicht
das. Ja, das, aber dann muss man das Leiden, gell? Jeder will dann immer leiden sehen. Wenn man das sieht von vor 2 Jahren, wie wir da bei 45 Grad am Motorrad Offroad gefahren sind nach Istanbul, ja, da, das haben die Leute gefeiert, da habt ihr gelitten, ja, und ihr habt euch die Schädel fast eingeschlagen, das war super. Aber jetzt sind wir, aber
will man das?
Nicht, ne? jetzt sind wir nicht in echt gestorben, sondern halt nur in Schönheit gestorben, nachdem wir das halt einfach zu schön produziert haben, anscheinend, und zu wenig dann, wie du gesagt hast, Luke, dann zu wenig auf dieses tatsächliches Abenteuer dann vielleicht eingegangen sind. Oder vielleicht war das Abenteuer da, nur wir haben es halt irgendwie falsch dargestellt oder nicht richtig so rübergebracht, wie es wir halt wirklich empfunden haben.
Ja, ich glaube, das ist der springende Punkt, Andi, was du gesagt hast, dass wir es nicht so rüberbracht haben, weil ich für mich im Nachhinein schon dann versucht, das zu trennen. Ne? Man könnte natürlich sagen, okay, auf YouTube hat das Ding nicht performt, ist gleich Trip-Scheiße, aber so war es einfach nicht, ja, weil das war eine mega coole Reise. Wenn wir die Kameras nicht dabei gehabt hätten, wäre es ja sicher irgendwie anders verlaufen, aber trotzdem mindestens genauso entspannt und schön gewesen. Und ich glaube, das war so mein Punkt, so rückblickend. YouTube war für mich nie ein Ansatz, wo ich sage, okay, das, von dem lebe ich, von dem da verdiene ich Geld damit. Dementsprechend war ich gesagt, okay, einfach alles rein, Vollgas, Qualität hochschrauben. Und würde ich jetzt auch nicht mehr so machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das war auch so ein Riesen-Learning, was das Thema Social Media betrifft. Egal, ob welcher Trend in eine gewisse Richtung geht, wie viele Sekunden werden dann am Ende des Tages wirklich nur geklickt, ist am Ende des Tages wahrscheinlich ja, eine Entscheidung, wie zieht man das Ganze auf, und würde ich so nicht mehr machen, definitiv. Also mehr Real Life, noch mehr Running Gun.
Ja, aber die eine Kamera, die wir dabei hatten, die FX6, die hatte auch so einen Monitor noch, dass du siehst, was du wirklich machst und so, und bis die angeschaltet war. Das war einfach 10, 20 Sekunden.
Ja, wobei die Boot-Time von der FX6 im Vergleich zu einer Red ja immer noch Lichtgeschwindigkeit ist.
Ja, aber trotzdem, es ist halt so. Okay, bevor ihr euch jetzt hier in Kamera-Nerd-Talk verliert, möchte ich nochmal fragen, bei den ganzen Schneiden, gibt es sicherlich auch Szenen, die ihr vielleicht noch nicht mal gefilmt habt? Gibt es eine Szene, wo ihr sagen würdet, die habt ihr nicht, die ist nicht im Film zu sehen, aber die wäre es eigentlich wert?
Ja, das ist eigentlich ein krasser Punkt, weil genau die letzten, wie wir auf den Lofoten waren, auf diesem Wildcamping-Spot, haben wir nur so ein bisschen Revue passieren lassen, was so die Reise war und was jeder so mitgenommen hat und so dieser Ausblick. Und das ist genau der Punkt zum Beispiel. Also das ist, was eigentlich dem YouTube-Algorithmus ein bisschen zu dem Opfer gefallen ist. Der Luke hat das, ich glaube, so ähnlich, korrigiere mich, wenn es falsch ist, so gesagt, okay, du merkst jetzt, wenn du in einer Serie zum Beispiel einen Punkt erreichst, wo die Protagonisten darüber sprechen, wie war es, dass dann die Menschen, also die sofort abschalten. Also sofort merken, okay, ah, jetzt ist die Serie zu Ende oder das Video zu Ende, jetzt ist eigentlich vorbei. Ja. Und das würde ich, also das war einfach, schade, weil da sind eigentlich so diese Kernthemen, die, was wir in diesem Podcast da angesprochen haben, genau so darin vorgekommen. Was waren die Learnings? Was schätzt man an der Gruppe, an den neu gewonnenen Freunden und so weiter und so fort? Also das ist nicht drinnen. Ja? Also das ist so ein Talking Head, also Interview-Setting mehr oder weniger an einem wirklich, wirklich, wirklich schönen Platz, wo wir da waren. Und aber das ist genau der Punkt, was wir jetzt die letzten Minuten über gesprochen haben. Also das ist so Social Media versus Real Life. Nimmt man es mit, nimmt man es nicht mit. Ja.
Es ist vielleicht auch einfach so, vielleicht ist auch YouTube einfach die falsche Plattform für so ein Format. Haben wir auch überlegt, so vielleicht wäre das auch anders, wenn gelaufen, wenn man sagt, hey, man hat das jetzt auf irgendeinem Streaming-Anbieter oder irgendwie D-Max oder was weiß ich, ne, wo die Leute sich ein bisschen mehr hinsetzen und einfach sagen, so, ich gucke das jetzt. Wohingegen wir auf YouTube natürlich immer drauf gucken müssen, ey, der Titel muss catchy sein, die ersten paar Sekunden sind super wichtig. Wie Flo sagt, sobald man darüber redet, dass der Trip zum Ende geht, das siehst du richtig in den Statistiken, die Leute klicken einfach weg und dann wird das Video abgestraft. So. Und das ist halt einfach blöd, wenn man dann Sponsorendeals hat, die einem das eigentlich finanzieren sollen, die aber natürlich basieren darauf, wie viele Views man kriegt. Und man dann, ja, du bist halt immer in diesem Konflikt da irgendwie und eigentlich willst du auch einfach nur eine coole Story erzählen, so wie sie passiert ist, aber du musst halt diese Games mitspielen, die halt Social Media irgendwie vorgibt. Und ja, da, also sau viele Learnings in dem Bereich auf jeden Fall. Ne? Aber ich weiß nicht, für mich war es so, wir hatten oft Momente, wo wir richtige Lacher hatten und so weiter. Und ich hatte auch einmal so einen Lachanfall, der war tatsächlich auf Cam. Aber wir haben so viel gelacht. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so viel gelacht habe. Und häufig lief da eine Kamera erst dann danach oder sowas. Also weil diese lustigen Momente, ist halt, weißt du halt vorher nicht. Ne? Und wir lassen die Kameras jetzt auch nicht 24/7 laufen. Es war eine wirklich gute Zeit. Also und ich bin auch sehr wehmütig dann nach Hause geflogen. So. Also dieses in den Flieger steigen und dann sieht man unter sich dieses Land, das einfach innerhalb von 45 Minuten quasi, wenn man im Flugzeug sitzt, irgendwie sich entfernt, aber für uns waren das halt irgendwie 20 Tage richtig geile Zeit, so das, ja, das war schon krass.
Ja.
Ich habe noch drei Fragen, die ich an euch drei verteilen würde. Flo, es gab viele Planänderungen. Immer wieder musstet ihr sagen, okay, wir hatten das vor, jetzt machen wir was anderes. Gibt es eine Entscheidung, wo du sagen würdest, die habe ich bereut?
Boah. Naja, bereut vielleicht sogar das, was vor der Reise schon war. Und das war der Punkt, sich nicht mehr Zeit dafür zu nehmen.
Also für die Reise insgesamt.
Genau, für die ganze Reise insgesamt, ja. Ja, das ist so mein Impuls jetzt gewesen, weil ich hätte tatsächlich gern noch mehr Zeit gehabt am Ende des Tages. Nicht, weil es darum geht, das Ziel oder die Insel oder so oder Nordkap zu erreichen, sondern ganz im Gegenteil, du wächst noch ein bis zwei Wochen erst dann zusammen und dann geht eigentlich die Reise erst richtig los. Und das wäre noch eine schöne Draufgabe gewesen, da vielleicht sogar ja, noch 2 bis 3 Wochen jetzt unabhängig davon, von den ganzen Verantwortungen zu Hause, noch dran zu hängen. Ja.
Ich bin sicher, es gab auf dieser Reise sehr viele unvergessliche Momente. Andi, welchen würdest du jetzt nennen, einen der Momente, wo du sagen würdest, den werde ich von dieser Reise nie vergessen?
Eigentlich einen, den wir noch gar nicht besprochen haben. Und zwar, wir haben eine Safari quasi gemacht.
Stimmt.
Und sind auf der Suche nach Ochsen?
Moschusochsen.
Ja, Moschusochsen gegangen. Und waren da mit einem Guide unterwegs, den wir durch einen Kontakt eben durch diese
Expedition.
Genau, ja. Genau. Durch den Drohnenverkäufer eigentlich bekommen haben. Und das war ganz ein besonderer Tag, finde ich. Es war saukalt, es war stürmisch, es war knapp um den Gefrierpunkt sogar. Und wir sind da stundenlang durch die Pampa mit unserer Ausrüstung auf der Schulter gelatscht. Und dann siehst du so ersten Mal diesen Moschusochsen und der Wind peitscht dir ins Gesicht. Und das war richtig ein geiler Moment. Hat mir richtig gut gefallen. Das war so der eine Moment.
Luke. Du hast gesagt, ne, das war das teuerste und aufwendigste Projekt, das du angegangen bist oder das ihr gemeinsam angegangen seid. Also auch, dass ihr eben halt, ihr vier so eine Gruppe seid, die sich extra dafür zusammengetan hat, Pläne geschmiedet habt, diese Reise gemacht hat und danach ne, auch noch unglaublich viel Arbeit in diese Produktion des Ganzen gesteckt habt. Jetzt sagt ihr, okay, das hat finanziell nicht so hingehauen, das ist ein Riesenverlustgeschäft. Wird es eine Staffel 2 von 4Tracks geben oder wird es irgendwie weitergehen oder ist das jetzt ein Projekt, wo ihr sagt, okay, wir haben eine Menge gelernt, aber das war's jetzt?
Ja, da haben wir auch schon viel drüber gesprochen tatsächlich. Ja, für uns ist, glaube ich, alle klar, dass wir übel Bock haben auf die Nummer und dass uns das richtig Spaß gemacht hat. Und eben, wir haben gerade unsere Learnings so erzählt und wir haben auch noch viel, viel mehr Learnings daraus gezogen, die wir heute nicht besprochen haben. Aber für uns ist so das Thema, wir würden schon nochmal eine zweite Staffel machen, aber dann muss das irgendwie finanziert sein in irgendeiner Form. Also ich bin noch nicht mal mehr der Meinung, dass das unbedingt einen Profit machen muss. Ich will nur nicht wieder so krass in den Verlust quasi rücken. Also ist für mich auch okay, wenn das irgendwie halbwegs bei Null rauskommt. Aber ja, Realität ist halt einfach, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie viel sowas kostet. Also das Kameraequipment, das wir dabei hatten, ne, und alles, da reden wir wirklich von, ja, easy, was sind das? Na, ich weiß nicht, 50.000 oder sowas, easy. Also mindestens einfach nur an Kosten. Da hast du ja noch nicht mal mehr die Zeit bezahlt von den Leuten tatsächlich. Ja, also und deswegen, wir haben schon auch ein paar Streaming-Anbieter so angehauen und das auch mal ein paar Leuten geschickt und so. Aber dadurch, dass das einfach nicht so krass performt hat von den Views, ist natürlich auch schwer, irgendwie Argumente zu bringen jetzt an irgendwie in D-Max oder was weiß ich, zu sagen, hey, gebt uns jetzt hier mal die Kohle, wir machen euch da eine zweite Staffel. Aber ja, wir werden es auf jeden Fall versuchen und sobald da irgendwie halbwegs klar ist, dass man das irgendwie finanziert kriegt, ich bin auch der Meinung, dass man die zweite Staffel nochmal deutlich günstiger machen kann. Also würde man dann irgendwie vielleicht die Fahrzeugwahl anpassen, würde man keinen LKW mieten und so, würde man vielleicht auch nicht in unbedingt eines der teuersten Länder der Welt irgendwie fahren. Ich glaube, da kann man schon nochmal ordentlich rausholen und das alles ein bisschen streamlinen. Aber ja, generell kann man, glaube ich, schon sagen, auf Staffel 2 hätten wir definitiv Bock, aber wir können da jetzt leider noch nichts versprechen. Und vielleicht passiert das jetzt auch nicht irgendwie dieses Jahr, vielleicht ist jetzt auch erstmal ein paar Jahre Pause oder so und dann kommt das, wer weiß. Also ich glaube, wir filmen und fotografieren und produzieren alle irgendwie in unserer Karriere sowieso so nebenbei und vielleicht trifft man irgendwann die richtige Person, die da irgendwie so irgendwie der Türöffner ist für sowas. Ja, genau,
aber prinzipiell. Ja, und wenn ihr kurz reingrätschen dürft, uns gibt es natürlich auch als in Eigenwerbung als Produktionsunternehmen, also 4Tracks produziert ja auch selbst und wir haben jetzt letztes Jahr schon die ersten Produktionen dann weitergemacht, unter anderem eben die Montera Rallye und die Bosnia Rallye, die ist offizielle Videos davon und so weiter. Also wenn das jetzt wer hören sollte und sagt, hey, der Style von den Jungs, der taugt mir, schreibt uns an, unsere Homepage, Instagram, whatever, sind offen für sämtliche coole Projekte.
Das heißt, es wird in irgendeiner Form weitergehen. Ihr habt euch nicht so weit zerstritten, dass ihr sagt, nie wieder, sondern habt dann auch weiterhin Bock, gemeinsame Dinge zu machen. Als Zuschauer kann ich sagen, mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Und ich glaube, das ist auch total gut und wichtig, dass Menschen wie ihr in dieser Szene, wo es ums Reisen, ums Abenteuer erleben und das eben halt filmisch umzusetzen, um letztendlich auch wiederum die ganze Sache voranzutreiben und andere neue Leute zu motivieren, interessante Reisen zu machen, nicht nur irgendwie die Pauschalreise nach Dubai zu buchen, sondern sich Gedanken zu machen, wie kann ich irgendwie auch mit wenig Mitteln was Tolles machen, dass ihr das wagt und eben halt auch wirklich ein Wagnis eingeht, bei dem nicht am Ende sowieso rauskommt, es wird alles toll und glitzern und super sein, sondern dass ihr auslotet, was geht heute, was kann man mit Ideen von gestern, mit Ideen, die vielleicht noch gar nicht reif sind, von übermorgen zusammen machen. Deswegen bin ich euch auf jeden Fall dankbar, zum einen, dass ihr diese Serie gemacht habt, Four Tracks Richtung Norden, und zum anderen, dass ihr auslotet und hoffentlich auch weiterhin auslotet, was geht im Zusammenspiel von Abenteuer und Medien und was kann man da machen und hoffentlich auch weiterhin experimentell bleibt. Dafür sage ich euch erstmal ein ganz herzliches Dankeschön.
Das sind super Worte. Danke, Claudio, danke, dass wir da sein durften.
Danke.
Und irgendwann sehen und hören wir uns vielleicht wieder, wenn es wieder Projekte von euch gibt.
Genau so ist es.
Macht's gut.
Macht's gut.
Ciao, ciao.
Macht's gut. Ciao, ciao.
Falls ihr die Serie Four Tracks North noch nicht gesehen habt, setze ich euch den Link dazu in die Shownotes. Wenn ihr Lust an weiteren Abenteuergeschichten habt, empfehle ich euch die Reisevorträge live beim Lagerfeuer Duisburg. Am 14. Februar 2026 steht Felix auf der Bühne und präsentiert sein Abenteuer Mongolei mit einer XT600. Am 14. März zeigt Andreas Hülsmann seine kaukasische Runde auf der Lagerfeuerbühne in Duisburg. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes und auf pegasoreise.de. Und Anfang März können wir uns auf der Messe Motorräder Dortmund sehen, wo ich wieder ein paar Live-Podcasts aufnehme. Euch sage ich herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und gute Reise.
Pegasoreise.de